Prost, ihr
Herren. Valiant Hearts.
Klingt schon sehr leer, man hört's.
Willkommen bei den Biertauchern. Folge 197. Wir schreiben den
16.03.2015.
Das Ganze findet statt in der Zypresse, beim Garib, in der Westbahnstraße.
35a 1070 Wien.
Genau. Das sollte Folge 197, ja. Mhm.
Das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von Wukonic.com, der Internetagentur aus Österreich. Und diesmal dabei sind
der Horst,
Klaus
und der Gregor.
Wir danken ganz herzlich unseren Flatterern und vor allem unserem Hopp, der nämlich getwittert hat über den Biertaucher-Podcast.
Oh yeah, danke an dieser Stelle.
Und zwar #Schmerzen.
Oh.
Aber danke auch Hopp auf jeden passend. Fall und Kritik wurde zur Kenntnis genommen.
Leiten wir das bitte weiter.
Wird gemacht.
Und an dieser Stelle gleich mal, also Kritik an mir, gegen mich oder was auch immer, wird gern entgegengenommen unter atlas@mails.ch, wobei Mails mit Doppel-L geschrieben ist. Also in die Richtung könnt ihr gerne mal was losschicken. Werde ich dann auch relativ kurzfristig darauf reagieren.
Und sonst, Klaus, seine E-Mail-Adresse wird in den Shownotes richtig verlinkt. Okay. Ja, wie gesagt, ganz herzlichen Dank an unsere Flatterer, speziell Ayuvo, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, und Bernd Schlapsi. Und Ayuvo, ich habe mich gefragt, warum er immer so schnell flattert. Nämlich kaum, dass ich die Shownotes fertig habe, werde ich auch schon geflattert. Und er hat geschrieben, die Antwort ist Antennapod.
Ja, da kann man automatisch dann flattern bei anderen. Das machen, glaube ich, mittlerweile einige der Podcast-Clients.
Entschuldigung, warum macht man sowas automatisch?
Naja, es ist schon, also für mich beispielsweise als Podcast-Hörer habe ich mir das auch überlegt, weil bei Flutter zahlst du einen Fixbetrag. Das heißt, du rennst jetzt nicht in irgendwelche monetären Grenzen, sondern dein Beitrag, den du zahlst pro Monat, der teilt sich dann auf. Also im Zweifelsfall kriegen die Podcaster dann halt weniger, aufgeteilt halt auf das, was du gehört hast. Und für mich, wenn ich einen Podcast wirklich anspiele und so und den abonniert habe, ist das bei mir schon
so ein Qualitätszeichen, dass du auf die Play-Taste drückst.
Richtig, und dann wird das auch gezeigt. Es gibt ja auch, und das ist ja fein granularer, ich mache alles über die Webseite und tue dort fix abonnieren, und ich abonniere meistens auch nicht die Podcasts, weil viele Podcasts haben ja mehrere Podcasts. Ich suche mir die Podcaster heraus und flatter die dann direkt so.
Den einzelnen Podcast, Folge XY.
Nein, nicht einen einzelnen Podcast, sondern wirklich den Podcaster, der dahinter steht.
Ah, den, okay, wenn das mehrere sind, der mit der schönsten Stimme oder dem besten Schnee.
Einfach, da weiß ich, der macht verschiedene Podcasts, da butter ich das, also da gebe ich gerne Geld her. Ja.
Okay, lass mich noch die rituelle Frage nachwerfen, worüber reden wir heute? Weil wir haben Shownotes diesmal, also es geht schon immer mehr in Richtung professionelle, vorbereitete Sendung.
Immer wieder mal, kann man sagen, oder? So ist es mit den Shownotes. Ja. Also ich werde heute vielleicht reden über Android Lollipop, die neue Android-Version ist auf meinem Moto G 2013 gelandet, da kann ich berichten, wie mir das so gefällt. Ich habe einen alten Klassiker gespielt, also einen persönlichen Klassiker von mir, Another World, am Tablet diesmal. Und was wollte ich noch immer? Genau, ein neues Spiel habe ich auch gespielt. Valiant Hearts nennt sich das. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Das heißt so viel wie tapfere Herzen. Und wenn noch Zeit bleibt, könnte ich über einen Comic reden, weiß ich aber noch nicht, aber eher vielleicht noch über weitere Warhammer-Spielerfahrungen.
Da hast du auch wieder gerollenspielt?
Naja, ich habe ja das letzte Mal berichtet, da haben wir frisch angefangen mit dem System, jetzt kann man schon ein paar Karrierespielen.
Sehr gut. Okay. Klaus, was liegt dir?
Ja, bei mir... Mir liegt schon einiges um jetzt, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich darüber reden will.
Okay.
Also sprich, Thema EU-Ratsentscheidung die letzten Tage, aber ich glaube, das erübrigt eigentlich jeden Kommentar. Es war erstens ist es vollkommen hirnlos und zweitens ist es sinnlos, es zu kommentieren. Ansonsten.
Du hast doch ein Buch, oder? Was du gerade anfängst.
Ja, aufgrund von Horst seines Statements habe ich jetzt mal. Tatsächlich Don Quixote angefangen.
Ah, schön.
Aber bis ich da durch bin, das wird wohl noch eine sehr lange Weile dauern. Also von daher ist das Thema auch schon wieder geschlossen.
Mhm. Da bin ich aber gespannt, was du dann berichten wirst über Don Quixote. Da habe ich noch ein paar
so viel dazu. Ich habe hier die Version von 1800 liegen. Mhm. Weil ursprünglich ist so Mitte 16. Jahrhundert. Das sind nochmal 1800 und 1848 aufgearbeitet worden. Ich habe hier die 1800er Version liegen. Mhm. Und ja, also allein das Vorwort ist schon sehr faszinierend. Also das war ein Autor, der mitten in der Aufklärung gesteckt hat. Also okay, der lasst allein im Vorwort schon ziemlich krachen.
Gut. Also darüber sprichst du ein bisschen.
Nein, darüber werde ich nicht sprechen, weil ich möchte erst das Buch lesen, bevor ich darüber spreche.
Gut, dann würde ich, bevor ich sage, worüber sprechen wird, würde ich sagen, wir hätten kurz die Gläser und gedenken Terry Pratchett.
Huch, ja.
Falls ihr gelesen habt von ihm.
Ja, du bist ein großer Fan gewesen, also bist ein großer Fan von den Büchern von
Terry Pratchett. Ich bin ein sehr großer Fan von den Büchern von Terry Pratchett.
Nein, jetzt hat es
und bitte auch von den Verfilmungen von BBC.
Ah ja?
Gibt es auch ein paar Verfilmungen?
Es stimmt, es gibt sogar
Fernsehserien, so einen Zweiteiler.
Ah, okay.
Und einen Zeichentrick und ich glaube noch einen Zweiteiler.
Es gibt auch einen Zweiteiler, den hat ein Freund von mir gesehen und war davon gar nicht unangetan.
Nein, ganz liebevoll gemacht und so, in Budapest gedreht zum Teil. Ja, okay.
Ja.
Gut, was habe ich auf der Themenliste?
Ja, stimmt, du hast ja
ich habe ein unangenehmes Politthema über Wiener Polizei. Ja, dazu einfach dann in den Shownotes lesen. Ich habe...
Weißt du, dass sie alte Frauen treten?
Nein, nein. Ja, kleine Tech-Meldungen. Und ich habe ausgelesen The Great Sea, A Human History of the Mediterranean von David Aboulafia. Darüber kann ich ein bisschen erzählen. Und ich war im Kino Das ewige Leben von Wolf Haas angeschaut.
Oh ja, den möchten wir auch noch anschauen.
Das sind im Wesentlichen meine Themen.
Schön.
Wer hat das nerdigste Thema?
Nerdig muss nicht.
Ja, du. Den Händler, dann fange ich mit meinem Polizeithema an. Ist das, oder was habt ihr gemeint?
Weil ja, du hast ja gleich mal mit dem Anfang.
Da ich heute nur für unqualifizierte Bemerkungen.
Okay, passt.
Schön, das ist angenehm.
Sagst du gleich du. Na okay, ich habe ein kleines Tech-Thema da nur gelesen, nicht wirklich verstanden oder recherchiert. BBC will give 1 million coding devices to British kids. Also das ist eine ähnliche Initiative wie der Raspberry Pi, der auch als britischer Schulcomputer gedacht war, um eben den Ingenieurmangel und Mangel an Interesse an Naturwissenschaft und Nachwuchs zu begegnen. Mhm. Und da hat jetzt die BBC in Gedenken an den berühmten BBC Microcomputer, der ein bisschen vor meiner Zeit sozusagen ein populärer Homecomputer war, macht sie jetzt so ein kleines Wearable Computer Dings, das schaut also irgendwie so quadratisch aus, so wie ein halber Bierdeckel, so groß. Und das ist sozusagen ein programmierbares, drahtbares Ding, was du dann halt so hast, kannst du dann ein eigenes Arduino, noch kleiner wahrscheinlich.
Ist noch kleiner als der Raspberry.
Und hast wahrscheinlich ein paar Sensoren drauf und Lampen, glaube ich,
sind da drauf. Das haben sie extra dafür entwickelt, das ist die Welt.
Ja, und tun halt gerade in großer Stückzahl, und ich habe nur ein bisschen die Propaganda von BBC gelesen, und da sagen sie, verstehen sie sich halt so als vorwärtsblickende Zukunfts- Kompanie und sie tun die neuen Technologien und das Volk bringen und dann wahrscheinlich da so gemeinsam eine How-to-Programm dieses Dings-Serie machen und keine Ahnung.
Mhm. Ja, nicht uninteressant, spannend.
Ja.
Muss man sich natürlich ansehen, unter welchen Vorzeichen, ob das gescheite Hardware ist, ob das auch die Community herum ist, ohne
gesagt,
Frage, aber generell so
jetzt
einmal so aufs erste hinblicken, ist das ja ein positives Projekt.
Ich muss gestehen, ich bin ein super großer Fan von möglichst schmalzigen und lustigen britischen Serien von der BBC. Ich würde mir natürlich wünschen, irgendeine super coole Serie, wo dann diese Devices gleich eine Rolle spielen. Ne?
IT-Crowd so. Kommt zurück.
Ja, so IT-Crowd, genau.
Ja, also ich muss persönlich sagen, ich glaube, ich habe meine Hardware gefunden. Also für mich persönlich ist einfach der Banana Pi. Der hat einfach genau das, was ich am Raspberry immer vermisst habe. Primär mal eine vernünftige Anbindung ans LAN.
Ja, ein oft vorgebrachte
Berichtigte. Und auch die SATA-Geschichte, das Einzige, was mir ein bisschen ankotzt, ist, dass sie nicht gleich auf MicroSD-Slot gebaut haben.
Okay.
Das hätte ich doch ganz gern gehabt, weil es gibt ja so Sachen, wo dann die SD-Karte, weil sie übersteht, ganz schnell rausbricht.
Ja, generell. Außerdem, ich jetzt so gefühlterweise habe schon mehr von diesen kleineren SD-Karten als von den normalen rumliegen. Also das ist dann bei
diese mir. Diese großen Daumennagelgroßen hast du gar nicht.
Die habe ich gar nicht. Außer im Zoom 2, also im Mikrofon wird das noch verwendet, aber die meisten, also allein wegen der Mobiltechnologie
so
und so.
Karten, ne?
Das ist eigentlich auch nicht der Punkt, weil für ein Raspberry musst du sowieso eigene kaufen, weil die Hälfte für die Karten nicht gehen. Außerdem verwendet man ja heutzutage fast nur Class 10 Karten, alles andere ist sinnfrei. Und wenn ich mir eh schon eine neue Karte kaufen muss, dann ist es aber wurscht, ob es ein Standard oder ein Micro SD ist.
Ja, aber ich habe ja zu Hause einen Stampfer mit Karte.
Ja, ja, ich verstehe durchaus, was du meinst. Ja, ich tendiere so trotzdem immer wieder dazu für ein neues Device,
eine neue Karte. Karten und Kabel, meine Güte, was ich da schon... Naja, das ist Schmerzen eines...
Aber ja, gut, ich schweife ab, sorry.
Wenn ihr gerade beim Hardware-Nerden seid, ich kann stolz berichten, dass ich Besitzer eines Raspberry Pi 2 bin.
Ah ja, das hast du, glaube ich,
aber schon... Zwei, ja. Jetzt habe ich einen 1er, einen 2er und einen Banana. Ich bin also, okay, hast Pi, ich habe drei Pis. Ja.
Du brauchst eine eigenen, ein eigenes Case für alles.
Ja. Wie war das zusammen bei Asterix? Entschuldigung, dass ich um Verzeihung bitte, aber ich verstehe das nicht. Was willst du jetzt mit einem Banana Pi und gleichzeitig einem Raspberry 2?
Schau her, am Banana Pi läuft meine OnCloud. Das ist eigentlich der Hauptzweck von Banana Pi.
Das macht ja auch Sinn.
Und deshalb lasse ich meine Schüler nicht mehr an den Banana Pi heran.
Ah. Auch das macht Sinn.
Auch das macht Sinn, ja. Mhm. Und ich bin sogar davor, zumindest geistig habe ich mir das vorgenommen, den X runter zu installieren vom Banana Pi, weil ich auch nicht mehr vorhabe, mich anders als mit SSH drauf einzulocken.
Das macht wieder keinen Sinn. Warum installiert man erst einen X-Server, um ihn nachher zu deinstallieren?
Ich hatte einfach aus Neugier, ich wollte wissen, wie gut der X ist.
Die heißt Arch Linux.
Ich will
die kommt ohne X daher.
Und jetzt, um deine Frage zu beantworten, warum brauche ich jetzt einen Raspberry Pi 2 und einen normalen Raspberry Pi? Den alten habe ich gehabt, habe meine Kinder darauf unterrichtet, meine Schüler, und jetzt eben grade ich die Schüler sozusagen ab auf den Raspberry Pi 2.
Macht
Sinn, weil der auch ein bisschen schneller ist. Und großes Argument, also zwei Argumente. Das eine Argument, das blicke eher ich durch, dass die Schüler haben das noch nicht so wirklich, nachvollzogen. Wenn man sagt, apt-get install Python 3 pygame, funktioniert das out of the box. Das heißt, du kannst die Bibliothek pygame sofort für Python installieren, für Python 3, was unter anderen Distributionen wie zum Beispiel Ubuntu noch nicht so ohne Handarbeit zu bewerkstelligen
ist. Wirklich? Und Ubuntu ist das echt schwieriger?
Als es war zumindest lange. Ja, also sie haben es irgendwie da so auf diesem Raspbian gemacht, und ich hoffe, das fließt jetzt zurück in die anderen. Genau, ich hoffe, das fließt jetzt zurück in die anderen Debian-basierten Distros. Und sonst ein ganz starkes Argument, wenn man mit Kindern zu tun hat, wenn man den Raspberry 1 startet, ist beim Boot-Prozess eine Himbeere, weil er einen Kern hat. Und wenn man den Raspberry Pi 2 startet, ist beim Boot-Prozess vier Himbeeren, weil er vier Kerne hat. Und dadurch weiß jedes Kind, dass der extrem besser ist, und sie wollen nur noch mit dem 2 arbeiten. Abgesehen davon, dass er 4 USB hat. Es ist die Anzahl der Himbeeren. Sie haben mich schon gefragt, wie man 16 Himbeeren gleichzeitig kriegt, und ich habe dann vorgeschlagen, einen Cluster bauen aus 4. Also es zählt einfach die Anzahl der Himbeeren beim Bootscreen.
Jetzt überlegt einmal, du tauschst die Himbeeren gegen ein BTX-Porno aus.
Ich weiß auch nicht, ob das so...
Also so ASCII-Grafik irgendwas.
Nein,
was man heute zensieren würde.
Ich glaube, da ist der Raspi schmerzbefreit. Aber hoffentlich bekommt es nicht irgendwann mal die goldene in den späteren Iterationen. Aber es könnte knapp werden. Ich bin neugierig, ob sie diese Nomenklatur irgendwie beibehalten. Man sagt ja, pro ungenutzt, es verdoppelt sich die Prozessoranzahl pro...
Ja, nein, es ist nach rechts noch relativ.
Nein, ich habe schon Angst gehabt, dass der Horst jetzt auf den Trichter kommt, der muss jetzt unbedingt Windows auf dem Raspberry 2 laufen haben.
Die Idee wäre mir nicht einmal gekommen.
Da bin ich ja beruhigt.
So frevelhafte Worte im Biertaucher Podcast, also wirklich.
Siehst, genau darüber könnte ich berichten. Windows ist scheiße. Ja, ich weiß, das ist nichts Neues. Aber.
Ist gar nicht so schlecht.
Ich bin gegen Fäkalausdrücke im Biertaucher Podcast.
Entschuldigung.
Kannst du das anders formulieren?
Das schon
du bist unbegeistert von Windows, ich habe das verstanden.
Nein, das trifft nicht das,
was ich aussagen wollte. Was möchtest du sagen, Klaus?
Dual Boot Bug, die letzten Tage, ich war mal wieder voll betroffen.
Oh je, ja, das mit dem Dual Boot kann sicher schmerzhaft sein. Was war denn los?
Für die, die es nicht mitbekommen haben, das werden wahrscheinlich die meisten sein, Microsoft hat einmal wieder geglaubt, die müssen unbedingt ein Update rauskriegen. Die letzten Updates von Microsoft waren ja sowieso schon legendär, weil noch nie hat einer so viel Mist auf einen Haufen gebaut. Update.
Also du updatest Microsoft und dein Dual Boot geht nicht mehr?
Ja, genau.
Frechheit.
Ein Linux-Killer-Update. Microsoft kommt mit einem vorgeschalteten Bootloader nicht zurecht. Es geht unter die neuen Bootsysteme, also U-Boot und so weiter.
Ja.
Das funktioniert, nur unter die alten Group etc.
Also grob oder hab's damit geschossen.
In meinem Fall SysLinux.
Ja.
Nein, Lilo ist also so rückschrittlich, okay. Den ich dann auch nicht mehr. Nee, das funktioniert nicht mehr. Mhm. Das Ding geht in eine Endlosschleife, es installiert sich, dann fängt es mal an, sich festzustellen, dass es scheiße ist. Entschuldigung, dass es nicht funktioniert. Mhm. Dann deinstalliert sich es wieder, am nächsten Tag fängt es wieder an, sich zu installieren.
Mhm. Unangenehm.
Die ganze... der ganze Mist lässt sich eigentlich nur damit lösen, dass man einfach mal alle anderen Platten rausnimmt, Windows direkt bootet, mhm. Also unter der Voraussetzung, man hat es auf einer eigenen Platte, sonst hast du ein Riesenproblem. Ja, dann ist nämlich völlig vorbei. Und das bei mir auf einer eigenen Platte ist, komplett alle anderen Platten aus dem BIOS rausschmeißen in der Bootsequenz, das Ding durchbooten, installieren, die anderen Platten wieder reinhängen, geht wieder. Okay. Also die haben es mal wieder voll verpfuscht.
Sehr unangenehmer Part, ja.
Und du meinst, das war nicht Absicht, das war einfach nur Unfähigkeit?
Das kommentiere ich an der Stelle nicht.
Okay.
Absicht, ich weiß nicht, ob man also, bei so einer großen Firma im Arbeitskontext...
Ja. Also, alles, was wir wissen von großen Firmen...
Also, das glaube ich, nicht. Das ist eher nicht zu erwarten. Nee, aber... Nee, es war ein Mozart-Theater. Ich meine, okay. Ich verwende ja seit langer Zeit eigentlich Windows nur noch zum Spielen, weil mir einfach die Grafiktreiber unter Linux dann doch teilweise extrem nerven, also gerade was OpenGL und so weiter angeht. Mhm. Das nervt gewaltig. In dem Moment muss das irgendwann mal auf die Reihe kriegen, wandert auch das Windows in die Tonne.
Ja, also ich kann nur erzählen von meinem, ich habe ja ein Windows 8 zu Hause laufen auf meinem Spielerechner. Und da ist mir das Windows 8 zweimal mittlerweile schon innerhalb, ich habe es seit, glaube ich, 2 Jahren mittlerweile, zweimal abgeschmiert und es war beide Male unrettbar.
Und also du meinst nicht abgestürzt, sondern wirklich sich selber kaputt
abgestürzt? Es war von einem Reboot zum anderen war es nicht mehr bootable.
Ja. Also wirklich sich selbst entbootet, also entbenutzbar gemacht.
Wie gesagt, da kann es ja mehrere Faktoren geben, da muss man reinschauen.
Ja. Ist es die SSD? Gibt es halt ein XP, dass ihr das Ding selber eliminiert.
Aha, ja, aber wie gesagt, vielleicht ist auch die SSD schuld oder so, okay, keine Ahnung. Ja. Das habe ich nicht genau herausgefunden. Was ich aber herausgefunden habe, das ist halt diese Recovery-Prozedur, die sie ja mittlerweile auch schon angepasst haben. Und da muss ich die Noten anpassen, dass das halt genauso schmerzhaft wie früher ist. Sie haben zwar jetzt mehr Optionen und so ein Recovery-Menü, aber du weißt noch wirklich nicht, ich meine, in dieser Stufe, wenn man da schon reinkommt, ja, dann weiß man, okay, es ist ernst, dann muss man auch ein bisschen mal anfangen, Tacheles zu reden, anstatt alles hinter heile mich selbst Option, also so etwas unter so verklausulisierten Begriffen zu bringen.
Ja.
Und ja, also ich war underwhelmed irgendwie von diesen Capabilities.
Wobei, weil wir ja gerade bei kompletten Selbstvernichtungsbugs sind, Panda Antivirus hat es ja dieses Mal auch wieder geschafft.
Ah, okay.
Ihr habt es ja sicher mitbekommen.
Na, Panda Antivirus.
Panda Antivirus hat es geschafft, dass sie Systemdateien von Windows in mit sperrt.
Oh, auch interessant.
Ja, Empfehlung von Panda darauf hin, das System einfach nicht mehr zu rebooten, bis das System bis das Problem überarbeitet ist.
Lassen Sie Ihren Computer da.
Sie haben zwar das Problem für folgende Updates in Ordnung gebracht, aber die Leute, die es gehabt haben, die müssen die Kiste einfach laufen lassen, bis die bei Panda irgendwann mal dahinter kommen und wie sie das aus der Quarantäne wieder rausbringen.
Autsch.
Also, Big Fail von der Extraklasse.
Naja, Antivirus, das ist sowas, was Windows-Leute haben.
Gell? Ja, wobei ich das heutzutage nicht, vielleicht könnt ihr mich aufklären mit Windows-Arbeitserfahrung oder so, ist das überhaupt noch notwendig, Drittanbieters Antivirus-Software heutzutage noch drauf zu haben, weil, wie ich weiß, bietet ja Windows ihre Defender, glaube ich, heißt die, oder zumindest eine eigene Antivirus-Lösung gratis an. Und ich habe das jetzt schon öfters im privaten Bereich im Einsatz gesehen und wir haben getan.
Also nicht einmal, wenn man Microsoft Geld zahlt, würde von denen eine Antivirus-Lösung verwenden.
Ja, aber wer sollte besser mit Microsoft-Betriebssystem Antivirus...
Ich sag dazu nichts, ich kenne mich nicht aus.
Nur ganz primitiv, nur um es mal ganz grob zu umreißen. Microsoft US-Unternehmen ist, glaube ich, nicht neu, sollte jeder eigentlich wissen. Dann gibt es diesen komischen Patriot Act...
Ach ja, naja, aber das hilft mir nicht in der Problematik der Drittanbieter.
Es gab Antivirus-Software. Es gab im Windows 95 bereits einen NSA-Key.
Ja, aber davon rede ich jetzt nicht. Ich rede jetzt von der Antivirus-Drittanbieter-Software.
Also ich kann berichten, dass, wie ich Windows verwendet habe, das war doch einige Jahre, habe ich nie irgendeinen Drittanbieter-Virenschutz draufgekommen seit XP.
Ja.
Und es ist dann zwar irgendwann einmal kaputt gewesen, mein Windows, aber das lag nicht an einem Virus, sondern
ich bin ehrlich gesagt davon abgekommen. Ich muss sagen, ich habe verwendet den, wir hatten der geheißen Antivir, das ist der mit dem roten Regenschirm, der ist ein J-Icon. Ja. Da war eine Zeit lang, haben dann einige benutzt, ich habe dem auch draufgehaut. Auch bei einigen meiner Support-Jobs, was ein Fehler war, insofern, weil das waren halt schon Benutzer der älteren Generation und die haben dann halt zwischen Werbung und Antivirus-Software nicht ganz so unterscheiden können und haben sich dann von Antivirus halt einfangen lassen für Verträge über 1-2 Jahre. Einfach, weil sie dann E-Mail von Antivir bekommen haben, beziehungsweise diese Pop-Up-Werbung, die wir natürlich wegfiltern und als lästiges Ding wegslashen für nicht so visierte Nutzer, echt ein Leute, die dann, also ich möchte jetzt nicht sagen Falle, aber gelockt werden. Die Werbung
ist schon ziemlich
aggressiv, ja. Und deswegen, keine Ahnung, aber ich habe die zu Hause auch im Einsatz und ich habe in Wirklichkeit keine Ahnung. Ich benutze ja manchmal den Rechner auch gerne offline und
also versuche ihn
nicht allzu sehr zu verändern.
Aber. Nur mal grundsätzlich, ich würde kein einziges System, was ich daheim habe, überhaupt entfernt nur als virenfrei bezeichnen wollen.
Ah ja, das ist natürlich...
Ich weiß es nicht. Android für virenfrei zu halten, das ist schon ziemlich blauäugig.
Ja, das glaube ich ist auch, ja.
Unter Linux die ganzen Rootkits zu finden, das ist ein Thema für sich. Das ist mehr als abendfüllend. Ist sicher jetzt nicht das richtige Thema für hier, abgesehen davon habe ich davon jetzt wenig Ahnung, da brauche ich ein paar Experten hier.
Du hast natürlich recht. Nur,
aber dass ich unter Microsoft Viren habe, ohne Ende, und dass man die bis unten anstehen, und wenn Microsoft das Ding verwaltet, dass die allein über NDAs und so weiter verpflichtet sind, gewisse Sachen auszufiltern. Also Staatstrojaner würden wir hierzulande dazu sagen. Mhm. Also was da wirklich alles auf dem Rechner rumkrebst, da würde ich keinen Cent dafür wetten.
Ja, aber das ist ja, wie gesagt, das ist mit der Antivirus-Software macht man ja das dann im gesetzten Fall ja nicht schlimmer, nicht besser. Das ist halt eine Implikation, die man sich bewusst sein muss, wenn man gekaufte Software verwendet.
Also da ich ja ab und zu mit Windows-PC von meinen Schülern zu tun habe, weiß ich, dass da meistens nicht ein Antivirus-Dings drauf ist, sondern mehrere, die sich dann meistens gegenseitig bekriegen und die Schüler beklagen sich, dass der PC irrsinnig langsam ist.
Genial.
Ich kann mir noch ganz gut an
Norton Antivir entfernen.
Ein Update suchen, obwohl die Firma
genau noch nicht mehr existiert. Genau das wollte ich gerade ansprechen, das gute alte Norton Antivirus.
Oh Gott.
Da gab es zumindest vor ein paar Jahren, ich weiß nicht wie es heute ist, vor ein paar Jahren gab es da mal eine Version, die hast nicht mehr entfernen können, ohne das ganze System zu
zerstören. Ja, ich habe das.
Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es heute anders ist oder noch immer so.
Kann ich auch nicht beurteilen.
Aber das war legendär, also du hast wirklich das Windows neu aufsetzen müssen, nur um den Virenschutz zu entfernen.
Ja. Ja, wie gesagt, wenn ihr Schmerzens-Stories habt zum Thema Drittanbieter Antivir-Software, dann schreibt uns vielleicht in den Kommentaren, wir freuen uns.
Und ich möchte nur eine Einwerfung zu dem, weil du sagst ältere Leute und Windows, ältere User. Ich habe meinen Vater umgemurft von Windows XP, was er jahrzehntelang benutzt hat, auf Ubuntu. Und ich meine, es war jetzt nicht so, dass er nicht geschimpft hat, weil jetzt alles anders ist. Er ist ein Typ, der hat jahrzehntelang Windows Office 97 verwendet, weil er sich geweigert hat, irgendeine andere Office-Version zu verwenden. Aber er sagt jetzt selber, vieles geht besser.
Ja.
Und von meiner Erfahrung nach, er hätte jetzt genauso geschimpft, wenn ich ihn von Windows XP auf die diversen Windows 8 und Windows 10 jetzt wahrscheinlich upgraded hätte. Also
mittlerweile
wer das sozusagen solche Kundschaft hat, gleich auf Ubuntu und aushalten das.
Mittlerweile einige Leute umgestellt, das ist kein Problem mehr. Und paradoxerweise muss man sagen, auch wenn das vielleicht keine so begrüßenswerte Entwicklung ist, dadurch, dass die Menschen jetzt viel Cloud-Services benutzen, wird es auch relativ unterscheidbar, die Leute umzustellen, weil sich 90% im Browser abspielen, müssen solche Geschichten.
Google Drive
und so. Und die restlichen Desktop-Anwendungen kriegt man schon hin.
Ja. Und ich denke auch, der normale Wald- und Wiesennutzer, den kannst du heute ohne Office laufen lassen. Du sagst, du verwendest da Google Docs oder so. Und
Ja, es ist eine same old story. Entweder sind die Leute dann, gibt so gewisse Problemstellen, die läuft man immer wieder an, dass die Leute drauf kommen, okay, es gibt kein Microsoft Office, ist für manche total wichtig, auch wenn sie es vielleicht nicht brauchen würden, aber oftmal ist das wichtig, oder proprietäre Software wie Adobe Photoshop, die wirklich einmal ein Alleinstellungsmerkmal ist, und ansonsten kommt man schon ganz gut durch.
Zu erfreulichen. Aber wenn, dann bleibe ich jetzt noch kurz bei Technik. Ja.
Und zwar?
Mein Telefon, mein Smartphone, hat vor 2 Wochen ein Update erhalten. Das neue Android 5.0 ist drauf gelandet.
Ah, du bist jetzt Jellybeaner, oder was?
Nein, Jellybeaner ist schon ein
Lollipopper. Lollipopper.
Ja, genau, Lollipop. Ist mittlerweile. Ja. Bei der Iteration Lollipop.
Ist das jetzt das allerneueste Android, Popper, was man haben kann? Oder
gibt
es schon noch besseres?
Ich glaube, in meiner Version ist das 5.0er, aber es ist noch frischer draußen als 5.1er, aber das ist halt nur so ein Bugfix-Release. Vielleicht weiß ich auch nicht, ob Motorola das schnell nachschiebt. Ich habe mir ja das Handy, das Smartphone gekauft, weil Motorola zu dem damaligen Zeitpunkt, glaube ich, noch zu Google gehört hat und bekannt ist für eine relativ rasche Update-Politik. Was ich gerne bei Android-Devices, also nicht vermissen möchte. Und habe mich sehr gefreut. Ich habe lange zu gewartet irgendwie und jetzt war es vor 2 Wochen soweit.
Ist das, und das ist automatisch gekommen?
Over the air. Es dauert, wie beschrieben, beim ersten Mal und im ersten Installieren sehr lange. Also man sollte es auf jeden Fall anstecken. Das sollte man sowieso bei Updates, aber dann dauert es nochmal länger, weil sie haben ja von dem System des Just-in-Time-Compilers umgestellt auf vorübersetzte Programme. Das heißt, beim ersten Mal hochfahren übersetzt er alle Programme, also, und das dauert halt. Mhm. Ja. Und ansonsten, ich werde es kurz machen, dieses Material Design haben sie da irgendwie angepasst an diesem System, da hat eh schon jeder drüber gesprochen, ich bin ja mittlerweile schon relativ agnostisch, obwohl ich, wie ich angefangen habe mit Linux-Desktops, habe ich mir jedes Icon einzeln gethemt, weil ich das so toll fand, diese neue Freiheit. Mittlerweile schaue ich drüber und bin froh, wenn es nicht irgendwie ganz misslungen ist, und dieses Material Design, ja, ist in Ordnung, es schaut jetzt halt aus wie jedes, flach ist es.
Und musst du jetzt anders wischen oder swipen oder so?
Ja, sie haben was zum Beispiel auffällt, an der unteren Leiste haben sie ihre alten Bekannten. Es gibt ja immer bei Android-Devices unten den Button für Home, für Task Manager und zurück. Das haben sie jetzt gegen Dreieck, Kreis und Quadrat ausgetauscht.
Sehr aussagekräftig.
Schaut ein bisschen aus wie ein PlayStation-Controller. Genau, eine Mischung vielleicht aus beiden. Ist aber auch nicht aufregend. Und von den grafischen Übergängen her ist halt alles mehr Schieben und alles halt sehr flach, was mir aufgefallen ist. Von der Performance her, ich weiß, das ist immer ein vorsichtiger Benchmark, wenn man sich da in eine Psychologie hineinredet.
Aber gefühlt
ist es schneller und es hält mir einen halben Tag länger auch vom Akku her. Das haben sie auch versprochen, das hat irgendwie funktioniert.
Das heißt, du bist eigentlich eher zufrieden.
Und es ist flüssig. Ja, es hat sich halt, schau, bei solchen Performance, also bei Android ist ja immer so, es ist ein relativ schwachbrüstiges Handy von der Hardware her. Und wenn ich früher hin und her geswiped hat, dann war es halt so, dass wenn er gerade irgendwie was hackelt, dann beginnt es halt zu ruckeln. Das ist nicht ungewöhnlich. Und das haben sie jetzt insofern verschoben, dass es butterweicher geht, beziehungsweise wenn einmal etwas ansteht und es hakt, und das kommt natürlich auch vor, dann habe ich ein so Mini-Delay und dann wird diese Animation weich abgespult. Also insofern hat sich dieses unter Anführungszeichen Problem oder Unpässlichkeit irgendwie verschoben. Ja, verschoben, aber wundern natürlich hat es jetzt.
Und sonst sind irgendwelche neuen Apps drauf oder irgendwie Sachen, die dir super aufgefallen sind?
Es schaut jetzt alles konsistenter auf, weil ich mir schon in den letzten Monaten halt aufgefallen, dass viele dieser Drittanbieter-Apps schon auf dieses neue Design umgeschaltet haben. Das schaut halt dann insofern immer mehr inkonsistenter aus. So wirklich tolle, weltbewegende Sachen habe ich nicht gefunden, bis auf vielleicht erwähnenswert. Diese Schnellzugriffmenü haben sie ein bisschen effizienter gestaltet, beziehungsweise sie haben ja den Widget-Support, glaube ich, rausgenommen. Also wenn man das Handy andreht, ist man auf dem Sperrscreen. Und da hat es früher für Apps die Möglichkeit gegeben, so extra Widgets, dass du zum Beispiel den Podcast mehr bedienen kannst, ohne dein Handy aufzusperren und so. Das haben sie jetzt zumindest anders gelöst und ich finde, es ist jetzt einiges effizienter. Außerdem werden jetzt eben auch so E-Mails oder andere Benachrichtigungen, wenn man das möchte, angezeigt. Mhm. Und sie haben, damit habe ich mich noch nicht so näher auseinandergesetzt, finde ich aber auch relativ praktisch, so einen Priorisierungsmodus reingefitzelt, dass wenn du Ruhe haben möchtest und du bist in der Arbeit, dann wird es auf Ruhe geschaltet. Aber wenn ich zum Beispiel gewisse Nummern anrufe,
die dürfen dann trotzdem,
die kommen dann durch den Schutzwall sozusagen. Kann ja praktisch sein. Also wie gesagt, ich bin nicht underwhelmed, aber ich bin nicht jetzt schwerst overwhelmed, ich bin nicht schwer beeindruckt, aber ich fand das schon sehr in Ordnung. Man merkt, es wird schon runder. Wenn es jetzt noch auf allen Geräten kommen würde, wäre das ja natürlich überhaupt wundervoll, aber da kennen wir ja die Android-Szene.
Und wie weiß man als gelernter Untergebener einer Firma, nicht benörgelt ist genug gelobt.
Nicht benörgelt, wirklich? Gut, mal merken. Ja, also es gibt wirklich nichts.
Komisch, die Situation kenne ich nicht.
Es gibt immer was stört. Wir nörgeln Motto vom Protest zum Contest vor 2 Jahren, ja. Ach ja, so viel zu Android, das wollte ich eigentlich nur so loswerden.
Passt. Ich habe keine Technikthemen mehr, ich würde Richtung schöner Leben gehen.
Ja, Switch.
Switch. Okay, dann noch abschließend eine kleine Polit-Sache. Hintergrund, ich war im Kino und habe mir Wolf Haas angeschaut, Das ewige Leben, nicht schöner Leben, das ewige Leben. Mhm. Und das ist ein Film, wo es eigentlich um Polizei geht. Und dazu ein kleiner Polit-Hinweis. Es gab ein paar Blogpostings über die Wiener Polizei und wie man sich verhalten soll, wenn man mit der Wiener Polizei zu tun hat. Also der Falter hat eine Prügelgeschichte aufgedeckt und es ging um Beschwerden und wie sinnlos das ist. Und das Blogposting war eher so vom Tenor, also wenn sie Polizisten sind, rennen sie weg, weil sie haben keine Chance und werden, wenn sie sich aufregen, werden sie noch mehr Meier gemacht und so.
Ich erinnere mich an einen Bekannten, der sagt immer, du bist so blöd und ein Sadist, wie der Wiener Polizist.
Ja, wie soll ich sagen? Was man sagen kann, ist, glaube ich, dass die Selbstreinigungskräfte nicht funktionieren. Und das ist ja keine Neuigkeit, das gibt es seit ich Zeitung lesen kann. Das ist immer lamentiert worden.
Ist das ein Thema, das wird im Film thematisiert, oder wie ist das jetzt?
Nicht direkt, das passt jetzt. In den Film haben sie ja schon vor 2 Jahren, schätze ich, gedreht und der ist jetzt erst in den Kinos. Mhm. Ne? Aber es geht einfach um diesen Korpsgeist, das kommt schon ein bisschen raus.
Also, okay. Also das ist zumindest Teil jetzt vom neuen Wolf Haas. Wie hat dir den Film gefallen?
Ich muss dazu sagen, der Film hat mir super gefallen und das ist, glaube ich, erstmals passiert seit überhaupt ganz vielen Jahren. Ich war 2-mal im Kino, habe einmal keine Karte mehr bekommen, weil irgendwie ganz viele andere Leute an einem Donnerstag oder so auch ins Kino gehen wollten. Ich war total baff, ja, Kino ist voll und B ausverkauft. Mhm. Und dann am Tag darauf, am Freitag, habe ich schon noch Karten gekriegt, aber der Kinosaal war ziemlich voll. Also für mich sehr ungewohnt. Entweder mein Geschmack tendiert jetzt so langsam immer mehr Richtung Masse oder die Masse passt sich meinem Geschmack
an. Nein, ich glaube, der Wolf Haas hat einfach Bekanntheit jetzt schon.
Ja, ist ja auch ein bekannter Buchautor.
Also das ist jetzt schon die 4. Verfilmung, oder? Das war Komm, süßer Tod, Silenzio, Knochenmann. Der Knochenmann, genau. Und jetzt ist eben dieses ewige Leben.
Und zum Film, ich kann mich ans Buch nicht mehr ganz erinnern, aber habe so das Gefühl gehabt, dass das Buch mit dem Film eigentlich absolut nichts zu tun gehabt hat.
Okay, also ja.
Mhm. Also es war einfach für mich keine Buchverfilmung, sondern das vielleicht habe ich aber auch einige Sachen verwechselt oder mehrere Haas-Bücher da durcheinander gebracht. Aber es war für mich nicht so, dass ich jetzt irgendwie gewusst habe, das sollte jetzt bei der Handlung circa das passieren. Sondern es war einfach eine komplett andere Story, die aber glaubhaft war und in diesem Detektiv-Brenner-Universum gespielt hat, der von Josef Hader verkörpert wird. Es sind sonst im Film andere Kabarettgrößen, die man kennt, zum Beispiel Thüringer
in einer großen Rolle. Ja, sieht man auch im Plakat. Ja.
Und sonst Tobias Moretti kennt man auch als Kommissar Rex, der spielt sozusagen eine Hauptrolle. Und auch sonst lauter gute Schauspieler und in Nebenrollen kleinere österreichische Schauspieler.
Also man erkennt jede Menge Gesichter aus den...
Genau, ja.
Also die üblichen Verdächtigen, die immer dieselben.
Das gut, die üblichen Verdächtigen in einem Krimi sind
natürlich glückliche Wortwahl. Nora von Waldstätten, die spielt den
Film. Nein, meine österreichische Filme, ich glaube, das lässt sich auf 30 Leute runterreißen.
Ja, kommen immer wieder vor, ja. Und sonst kann ich nur ein großes Kompliment, Film ist sehr gut, ist halt eine Polizistengeschichte, sozusagen, es geht um einen Rückblick, was vier sehr junge Polizeischüler in den 70er Jahren getrieben haben, und das appert dann halt jetzt sozusagen aus und wie die damit umgehen und gegenseitig und ja. Natürlich sehr österreichisch auch.
Soll es
ja
dunkel sein, habe ich gehört.
Eher dunkel, ja. Also ein Freund hat mal gesagt, seiner Freundin hat es ihm überhaupt nicht gefallen und er hat es voll leiwand gefunden. Also
Da scheiden sich wahrscheinlich ein bisschen die Geister.
Ja, aber sehr, sehr gut.
Ja, sehr gut. Den werde ich mir auch noch anschauen.
Ich
möchte jetzt nicht
spoilern, ich kann nur empfehlen.
Sehr gut. Ja, ja, nein, ich habe den ersten am Radar, weil ich mir den Knochenmann zumindest im Kino schon angeschaut habe, der hat mir sehr gut gefallen. Und auf Ö1 habe ich ein Interview gehört mit einem Regisseur, der auch gemeint hat, so der dritte, den wollten sie jetzt wirklich ja noch einmal den Kommissar Brenner. Der Kommissar Brenner war ja immer so ein Underdog, nicht wirklich erfolgreich im Leben, aber halt irgendwie so.
Ja.
Trotzdem war er halt ein guter Typ. Und im dritten haben sie gemeint, haben sie sich Mühe gegeben, diesen Charakter nochmal so mehr an den Rand der guten Existenz zu bringen. Also noch einmal runter eine Stufe.
Und das erinnert ein bisschen an die E-Mail. Zweimal versagt, aber man kann ihn ja nicht sterben lassen. Also macht man halt nochmal so lange, bis die Leute irgendwann mögen.
Den E-Mail.
Einen sehr schönen Kniff im Film kann ich vielleicht sagen. Also jetzt, ich versuche das nicht zu spoilern, sondern nur, weil es mir imponiert hat.
Mhm.
Du siehst etwas im Film, also du weißt, du hast es mit eigenen Augen gesehen, eine Szene, übrigens sehr geschmackig. Und nachher dann sagt die Hauptfigur, dass es so nicht gewesen sei und argumentiert das sehr glaubhaft. Und du denkst, Moment, ich habe das gesehen. Und dann erst langsam, wenn sich der Film entwickelt, kommst du drauf, okay, das war vielleicht wirklich nicht so, vielleicht war das anders, aber vielleicht doch so, aber dass der Regisseur dich sozusagen anlügt mit der Kamera.
Das ist ein guter Kniff, den mag ich auch sehr gerne, den ist man auch schon mal, wo kommt das auch vor, in meinem aktuellen großen Film in Wolf of Wall Street, da werden auch zweimal dieselbe Geschichte, aber anders gezeigt, an einer Stelle, und das nennt man einfach einen unzuverlässigen Erzähler oder unzuverlässige Kamera.
Diese Autoszene war dann
ganz anders.
Und dann, du hast beides aber gesehen, es war so.
Und diesen Kniff habe ich sehr gern. Den Ausdruck, den habe ich übrigens auch mit mir selber, Oswald Dover, den kenne ich aus meinem zurzeit Lieblingskino-Podcast, nämlich der Cine-Couch.
Okay, und das ist der so unzuverlässige Erzähler?
Unzuverlässiger Erzähler, oder du kannst natürlich dann noch, wie es halt dort ist, unzuverlässige Kamera, das ist natürlich auch...
Muss ich jetzt, glaube ich, auch noch unqualifiziert was beitragen. Da vor ziemlichen Ewigkeit mal einen Film gesehen. Wenn ich mich richtig erinnere, hat der, glaube ich, geheißen Tod eines Samurai.
Okay.
Wo es darum geht, wie die unterschiedlichen Parteien den Tod gesehen haben und bewerten. Jeder die Wahrheit erzählt, zwar vor dem Richter, aber eben aus seiner Perspektive. Und die absolute Wahrheit in dem Sinn gibt es eigentlich gar nicht.
Mhm.
Habe ich damals eigentlich sehr interessant gefunden, war irgendwo mitten in der Nacht, habe ich mir den nochmal angeschaut. Mhm. Wie gesagt, ewig her. Aber also ich glaube, er hat so geheißen.
Ja, ja, der Originaltitel, ich glaube, ich weiß, was du meinst, nennt sich Rashomon und ist von einem ganz berühmten aus der asiatischen Filmszene, von Akira Kurosawa, und den könnte man kennen von den Sieben Samurai. Und wenn man die Sieben Samurai nicht kennt, dann kennt man vielleicht einmal, hat man erstens vielleicht Nachholbedarf, es ist auf jeden Fall, ich finde auf jeden Fall sehenswert, oder man ist vielleicht über die Story zumindest schon gestolpert, weil die Amerikaner, die ja alles remaken, haben ein Remake gemacht in prominenter Besetzung namens Die glorreichen Sieben. Sehr frei angelegt.
Ja, ich kann mich erinnern, dass ich da irgendwann mal kurz Reviews gelesen habe und habe mir gedacht, klingt eigentlich für mich nach totalem Müll und lass mal es einfach.
Du, also musst du selber, ich weiß die, bei Samurai-Geschichten kann man nie so.
Mir fällt gerade ein, ich habe da was verwechselt. Der Film heißt nicht Tod eines Samurai, aber Tod eines Samurai ist ein sehr empfehlenswerter Film.
Okay, ist aber ein anderer Film da.
Ja, mir fällt mir gerade auf, da habe ich zwei verwechselt. Tod eines Samurais geht es darum, nach die Samurai, nachdem die großen Kriege vorbei sind, eigentlich zum großen Teil bettelarm werden und einer seine Familie nicht mehr ernähren kann und wie er dann Seppuku vortäuscht, das aber dann irgendwie ziemlich schief geht.
Okay.
Also ziemlich tiefe, düstere Materie, aber auf jeden Fall sehenswert, und auch dieser Film hat, wie bei mir schon fast gewohnt, Überlänge.
Was ich aus der Thematik gern sehen würde.
Wenn ich dran denke, werde ich ihn verlinken.
Ja.
Okay, bitte in die Shorts.
So, abschließend. Ich kann noch kurz, also in Sachen Samurai oder so, was ich gern wieder mal sehen würde, wobei ich mir sicher bin, dass es heutzutage unanschaubar ist, ist die Serie, das war eine Kurzserie, zu dir gekannt, Shogun. Mit Richard Chamberlain, der Navigator des Holländers, ist dort sicher total schlecht. Aber ich hab den damals als...
Das war in die 80er.
Genau.
Anfang der 80er.
Und ich habe das halt noch vorne so Augen halt mit der Familie damals halt noch angeschaut.
Das war damals der Action.
Ich weiß, ich bin damals immer dort gesessen und habe mir gedacht, was soll der Scheiß eigentlich?
Aber schon, ja, naja. Ja, es ist, wie gesagt,
sehr
es ist...
80er. Ich glaube, für heutige Jugendliche nicht mehr vermittelbar, was wir so toll gefunden
haben. Ich weiß auch nicht, wo ich es damals... Also ich hatte trotzdem, ist es mir irgendwie
hängen. Ja gut, ist ja eigentlich für dich selbst vermittelbar, was man damals toll gefunden hat. Wenn man sich das anschaut, ich glaube, da kommen einem noch gewisse Selbstzweifel.
Ja, es also ist
halt bei Filmen nicht. Ich sehe es halt nur, weil ich viel mit Kindern arbeite, bei Computerspielen, dass das schon vermittelbar ist. Also Minecraft war aber wirklich gewisse alte Spiele, die jetzt ein Kind genauso ansprechen, das geht. Und heute habe ich alte Hardware. Ghost und
Goblin spielen, das fasziniert jederzeit.
Das geht. Und heute habe ich witzigerweise haben Kinder entdeckt eine Kiste mit alter Hardware und haben dann so einen richtigen 286er Laptop ausgegraben aus einer Pappkiste und gesagt, boah, schaut's wie schwer, und haben sich nur gefreut, den alle anzuhalten und sozusagen aufzumachen und so. Ja, also, was mir jetzt nichts gebracht hat, aber ich habe es nicht nachvollziehen können, was sie eigentlich toll daran gefunden haben. Aber
ja, das sieht man, wie anschaulich man arbeiten.
Hast du mal versucht, die Kiddings Mats neu zu legen?
Ja, habe ich sogar einige schon konvertiert, aber die sind dann nicht mehr in Kurs gekommen, weil es wahrscheinlich dauernd Mats spielen, also ich muss da ein bisschen aufpassen.
Nee, ich meine, das ist ein Spielkonzept, ja.
Du solltest mal mit Mods reden.
Also ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass jemand dauerhaft drauf hängen bleibt, sondern einfach nur mal als Vorstellung von einem Alternativkonzept.
Sagen nein, ich habe sogar mal Kinder so ein Text Roguelike programmieren lassen, also das geht durchaus.
Weil das macht wirklich Sinn, da hockst du auf einmal davor und liest den ganzen Zeugs durch und auf einmal hängst du mitten in der Kampfsequenz und weißt du gar nicht, was passiert ist.
Ja, nein, das passt. Das, gewisse Konzepte sind unabhängig von der Technologie einfach toll.
Ja. Weil wir gerade so im Rollenspiel-Thema drinnen waren, soll ich ein bisschen über...
Ja.
Ja, Warhammer.
Warhammer, genau, du hast die Rollen gespielt.
Also das letzte Mal habe ich, glaube ich, erzählt, da hatten wir ein oder zwei Partien. Jetzt mittlerweile haben wir 7 Partien gespielt oder so. Das heißt, ich kann schon ein bisschen mehr berichten. Weil
und
es
du
ist
bist
ja,
aber nicht der Game Master.
Ich bin nicht der Game Master. Wir sind eine Gruppe von, lass mich nachzählen, 5 Leute und ein Game Master. Und spielen das jetzt einfach so munter vor uns hin.
Also ich kann mich erinnern, du warst ja am Anfang ein bisschen skeptisch, weil dir das zu klassisch war, dass du da so ein Haut drauf...
Richtig, also das Setting von Warhammer, naja, haut drauf, wird gar nicht so, das mache ich auch, prinzipiell kämpfen ist auch lustig bei Rollenspielen. Meine Sorge war eher, dass es High Fantasy ist, also so im Sinne von Herr der Ringe und das ist dann und Elfen und Ding. Aber bei Warhammer, so wie ich es jetzt mir erlesen habe, so die Bits und Pieces, die ich aufgetragen habe, also was ich halt so ein bisschen rausgehört habe, ist halt eine Welt, die am Sterben ist und wo das Ganze schon eher sehr dunkle Fantasy ist. Und da gibt es in dieser Welt auch Mutanten, das ist in dieser Spielwelt so. Und die Menschen sind so eigentlich schon so am Rückzug und die restlichen Rassen und die Mutanten, die sind... sind so am Vormarsch und es ist, man merkt so von der Stimmung her, es ist eine sehr apokalyptische Welt. Ja?
Ja.
Und es gibt irgendwie auch die Monster im Wald, die Biestmänner.
So ein so Untergang des Imperiums oder so?
Ja, von Rom. Was es für mich rettet, ist eben, dass es so eine Apokalyptik-Stimmung hat. So dieses, es ist alles schon irgendwie schon zu spät hinüber, die Rassen, diese Mutanten eben, die werden immer mehr und man kann sich dem auch nicht erwehren. Und die verschiedenen
Ich muss das einwerfen, jetzt weißt du, wie sich der Strache in seinem Hirn fühlt, gell, wenn er aus dem Fenster schaut.
Nee, aber wenn du sowas gern spielst, dann solltest du vielleicht einmal Afterfall anschauen.
Afterfall, ist das auch ein Pen-and-Paper-Spiel oder ist das ist Computerspiel.
Aber das ist so richtig bitterbös.
Ja, naja, an Post-Apokalyptik-Spielen habe ich ja noch schon einiges gesehen, Fallout und
die ganze Sache.
Aber Fallout ist dagegen einfach... Nur das Hauptproblem an Afterfall ist, nach angeblich 10 Stunden hast du es durch. Ich habe deutlich länger dafür gebraucht.
du Spielzeit finde ich sowieso einen schlechten Parameter. Also für Spiele
generell. Da sind wir einig.
Ja, ja, genau. Also,
aber welche Rasse spielt man jetzt bei Warhammer? Ist man da diese Weißen oder Zwerge? Oder
man kann sich das am Anfang des Abends.
Oder kannst du auch sozusagen eine Goblin-Horde spielen?
Also
diese Bedroher des Imperiums.
Du kannst dir am Anfang, wenn du einen Charakter erstellst, glaube ich, aussuchen zwischen Mensch, Elf, Zwerg.
Mhm.
Wenn ich mich jetzt nicht täusche.
Du darfst nur die Goodies spielen.
Ich weiß nicht, ob die wirklich alle so Goodies sind, das habe ich noch nicht so ganz herausgefunden, aber in unserer Partie sind zwei Zwerge und zwei Menschen und ein Elf.
Mhm.
Der Elf ist ziemlich gut im Kämpfen, die Zwerge auch eher.
Ja.
Ich bin, weiß ich nicht, worin ich wirklich gut bin. Ich bin prinzipiell, man kann es sagen, bei Warhammer ist sehr viel über die Berufe definiert. Mhm. Man bekommt am Anfang einen Beruf und kann entsprechend dieses Berufes ableveln und ab einer gewissen Art von XP ist es empfohlen, dass einen Beruf zu wechseln, sich in und andere Richtungen
Dual Skills sozusagen.
Richtig, genau, du kannst so wie beim Computerspiel würde man jetzt so der Fachbegriff Tech Tree oder so, den kann man sich dann so zusammenstoppeln. Ja. Und ich bin Grabräuber, genau, das ist meine Profession und Grabräuber geht von den Fertigkeiten her so in Richtung Dieb. Also das ist, heißt nicht wirklich ein also überhaupt kein ist Kampfcharakter. Ein
schmieriger, windiger, dunkler Charakter.
Das spiele ich auch ganz gut aus.
Okay.
Ich habe nämlich jetzt, war beim letzten Abenteuer, war dann der Schritt, dass wir uns sekundäre Charakteren suchen können. Da wäre für mich zur Auswahl gewesen, ich hätte Student werden können, Catburglar, das heißt Fassaden, Fassadenkletterer.
Mhm.
Und das dritte
für was, war als Dieb oder?
Genau,
aha, sowas, also von außen so Richtung. Einsteckt.
Genau, so Fassadeneinbrecher.
Wie bitte der, wie
hat aber
der
den Saliera
gestohlen hat? Ne?
Ja, wahrscheinlich, vielleicht, genau, irgendwie so in der Richtung. Aber wofür ich mich entschieden habe, weil ich es mir so lustig fand, dass es zum Grabräuber passt. Ich habe mir den Rattenfänger unter ausdrücklicher Warnung meines Spielleiters, weil er gemeint hat, das wäre ein sozialer Abstieg, diese Karriere, vom Grabräuber zum Rattenfänger. Aber ich hab das gewählt, ja.
Und jetzt noch, sehr Terry Pratchett-mäßig. Da kommen auch lauter so Figuren vor.
Schon, was es sehr unfreiwillig komisch macht, ist, also diese Abenteuer, die wir da lesen, die stammen schon, ich glaube, es sind ältere, aber prinzipiell die Namen der Charakteren, die geben immer schon so ein bisschen auch so Geistesart vor. Also es sind immer sehr sprechende Namen und dadurch, dass sie auch für solche Ausdrücke die deutsche Sprache hergenommen haben, um sich zu bedienen, ist das halt als deutschsprachigen Spieler sehr witzig teilweise, was für Namen sie sich ausgedacht haben. Ja. Und ja, wie gesagt, siebtes
Du Dunkelgruber oder was?
Nein, aber mein Name ist nicht repräsentativ, weil der ist, wir haben für die Erstellung der Charakteren so online
Generatoren
von, mein Name ist Dieter Bohne. Vielleicht an dieser, also ein besonders klingender.
Also mal ganz neutral betrachtet, denke ich, dass ausgerechnet Deutsch für solche Spiele dann noch sehr interessant wäre für die Namenswahl, weil Deutsche eigentlich als Sprache relativ überpräzise ist.
Das könnte zum Beispiel
wenn man es anschaut, also Englisch vereinfacht ja immer, genauso wie manche andere Sprachen, und Deutsch ist eben immer das Überpräzise. Also für die Namenswahl wäre das vielleicht dann gar nicht einmal das Schlechteste.
Richtig. Es ist witzig, nur in Kombination, dass eben die Charaktere dann auch sich widerspiegeln. Aber was wir jetzt gemacht haben,
ist das wirklich fünf Spieler und ein Spielleiter, also fünf Leute spielen.
Genau.
Und wie ist das vom Flow? Also wartest du dann, spielst du dann fünf Minuten und wartest dann geschlagene Stunde, bis alle...
Ich glaube, darauf bin ich schon mal eingegangen. Ja, jetzt kann ich ja kurz mal umreißen, genau. Es ist so, dass es eigentlich so zwei Modi gibt. Das ist der Handlungsmodus, wo du irgendwie die Szene beschrieben bekommst vom Spielleiter und dann ist es relativ frei. Weißt du, dann spielst du dich...
Also dann sagt einer, ich mache jetzt das und...
Genau.
Das heißt, wenn du dich zurückhältst, dann machst du eine Zeit lang gar nichts sozusagen.
Richtig.
Bist passiv.
Kannst also, du würfelst nicht die Initiative oder irgendwas, du machst das unter der Gruppe aus.
Wie läuft das mit den Rundenpunkten?
Die Rundengeschichten werden dann interessant, wenn Kampfmodus ist, dann wird auf eine Karte umgeschaltet.
Dann musst du auch.
Also in dem Moment, also nochmal gar nicht.
Genau, richtig. In dem Moment, wo Kampf ist, wird Initiativwurf gemacht, das heißt, wer darf als Erster, das wird errechnet mit deiner Agility, mit deiner Fitheit und dann wird ausgerechnet, wer wann zuschlagen darf. Ja. Und das ist schon so vielleicht ein richtiges Charakteristikum, was mir nicht so bewusst war. von anderen Rollenspielen, dass da ist der Fokus schon sehr auf einen präzisen Kampf. Ja. Mhm. Das heißt,
also jetzt beim Warhammer ist der Fokus auf einen präzisen Kampf. Das lebt von seinem Kampfsystem sozusagen.
Ist auf jeden Fall ein wichtiger Part, ein wichtigerer als bei anderen, aber ich habe davor Paranoia gespielt und bei Paranoia beispielsweise ist der Kampf einfach viel untaktischer.
Da geht es mehr um die Geschichte. Sozusagen.
Und unser Spielleiter, unser Kämpfen ist vielleicht noch einmal speziell. Also das Kämpfen ist, prinzipiell habe ich das gerne, ich kenne das ja von früher, so ein Feld in Rastern aufgeteilt mit verschiedenen Gegenständen und man würfelt aus, wer wann dran ist, dann hat man einen gewissen Move-Rasius, dann schlägt man zu, dann hat man vielleicht noch eine halbe Aktion offen bei normalen Angriff, dann kann man sagen, gut, ich verteidige mich oder ich ziehe mich zurück oder ich heile meinen. Also alles, was man so vom Computerkampf-rundenbasierten Spielen eigentlich auch kennen. Wir haben das Ganze mittlerweile schon ein bisschen vertechisiert, also wir sind nicht mehr ganz Paper
und Pen. Jetzt schon Skripts geschrieben am Computer.
Es gab ein Kickstarter-Projekt für Tabletop-Spiele und da kannst du Karten dir anzeigen lassen für die Allgemeinheit.
Auf einem Laptop jetzt, oder?
Auf einem großen Bildschirm vorzugsweise. Und die Spieler, wenn der Spielleiter das vorher verlangt, kann bitten, dass du ihm den Charakterbildchen schickst. Ja? Mhm. Und der kann das auf virtuelle Spielfiguren draufkleben, diese Charakterbildchen. Okay. Und kann dann, also wir spielen dann halt am Schirm diese...
Also ihr spielt es eigentlich gemeinsam am Computer sozusagen?
Es ist ein computer-aided Rollenspiel dann. Was du natürlich ein Vorteil... Also
ihr habt jetzt kein Pappendeckel- und Brettspiel, sondern ihr habt wirklich einen Computerscreen, der euch die Kampfkraft...
Na, wie bei Paper und Pen das ist, du hast dann halt beides.
Okay.
Du hast natürlich sehr viel Papier, weil du schreibst nicht
jetzt alles. Ja, aber was ist jetzt der Sinn von dem Computer? Zeigt er dann coole Kampfanimationen oder hilft er eigentlich nur bei der
bessere Schachbrett? Ja. Nein, also das mit den Würfeln, das machen wir analog, weil das macht einfach mehr Spaß.
Ja.
Aber was der Vorteil ist... was ich auch nicht gewusst habe, die Online-Community von Paper und Pen ist stark und wird immer stärker und es gibt jede Menge offen lizenzierte Kampfkarten, Abenteuerkarten für solche strategischen Kämpfe online. Mhm. Das heißt, wenn der jetzt ein Kampfszenario da verwendet, dann haben wir nicht so diese vom Spielleiter selber gezeichneten Bleistiftzeichnungen.
Sondern er ladet sich ein cooles runter.
Und da hat er ein cooles Szenario. Das
schaut dann cool aus.
Und was zum Beispiel auch praktisch ist, ich, aus Spielleitersicht, so viel kann ich berichten, es gibt dort das Konzept des Fog of Wars, das heißt, gewisse Elemente, die wir nicht sehen können, kann er dann aufdecken, wenn er sagt, gut, ihr seid in der Linie, ihr sitzt da drinnen.
Und das geht mit dem Computer jetzt besser, der tut für dich die Sichtlinien berechnen und so.
Naja, nicht, also der rechnet es natürlich schon, aber ich glaube, einfach der Spielleiter kann auf ein Knöpfchen drücken und sagen, so, jetzt, das seht ihr, und dann ist es freigeschaltet.
Hier ist ein Nebenraum voller Wächter.
Ja, genau, yippie, neues Loot, oder uje, Dämonen, wir sterben
bald. Okay. Hier lauert der Tod und schön die Sense.
Ja, und das Kampfsystem. Ist er mehrmals gestorben, oder?
Nein, aber es ist teilweise, also was man schon sagen kann, also dadurch, ich bin kein Kampfescharakter, trage trotzdem ein schweres Kettenhemd, bin relativ langsam, hau nicht wirklich zu. Es ist, entweder bringen wir sie schnell um oder wir sind fast am Sterben. Also es ist bei uns immer ein relativ spannendes Hoch und Ab bei diesen, bei diesen
Kämpfen. Überhaupt normalerweise bei den Pen and Paper ist ja so, du hast genau ein Leben und...
Ja, dieses
Permadeath. Ansonsten ist es verwirkt.
Es ist halt wirklich schwierig. Du als Spielleiter wirst du dir jetzt auch niemanden wirklich
also sterben lassen. Also da mal einen auf Level 12 zu kriegen, ist jetzt nicht ganz so einfach.
Bei uns ist noch keiner gestorben, aber das ist bei diesem Spiel relativ leicht möglich. Man muss, das ist ein Unterschied zu Paranoia, da kann man ausprobieren und mit jedem Charakter quatschen. Bei Warhammer ist so, du musst deiner Rolle insofern bewusst sein, mit wem sprichst du da, weil wenn du dich dann verplapperst, er steckt dich in den Kerker oder schlägt einmal mit seinen Söldnern zu und du warst Geschichte. Und das Kampfsystem ist aber dann auch so, dass bei einem kritischen Schaden, dann hast du noch extra Würfel, dann wird genau beschrieben, welcher Körperteil getroffen ist, wie viel Blut er verliert, wie viele Runden er, wie viel Prozent
Chance hat dann zum Sterben.
Ja, doch so. Das klingt richtig geil, ja.
Also es ist schon, ich muss sagen, das Kämpfen an sich auf dieser strategischen Variante, was zum ersten Mal ist, ist am Anfang zum Reinkommen langatmig oder so. Und es macht auch einen Gutteil der Spielzeit aus. Das heißt, ein Abenteuer verzögert sich dann nach unten. Aber es begibt sich in der Kampfdynamik einfach schon ein eigener Spaß. Wie zum Beispiel bei unserem letzten Hauptkampf, da gab es irgendwie einen
Zauberer, wie es halt mal so ist, hat einen Zauber, der so einen Gehirnwäsche-Zauber, und dann ist ein Mitspieler, ja, war auf einmal gegen uns, ja. Und wollte einfach für ihn so automatisch würfeln, aber dieser Spieler hat sich dann einfach auch Spaß daran gehabt, den Bösen zu spielen, hat dann auch Hinweise gegeben, wie er uns mehr schaden kann. Das war einfach witzig, oder jemand liegt am Boden und man springt ein, oder man steht direkt vom Hauptzauberer, man schlägt zu, man vertrifft alles und man bekommt eins auf die Mütze und auf einmal ist man bewusstlos und muss sich wegziehen lassen von jemand anderen. Oder wenn es ganz verzweifelt ist, dann gibt es ja da auch die sogenannten Fate Points, das kann man vielleicht noch erwähnen, wenn es wirklich ganz, ganz schlimm ist, dann hat man so zweimal die Möglichkeit, pro Tag zweimal, also pro Spielzeit Tag zweimal, einen Wurf zu wiederholen. Das sind die sogenannten Fate Points, und wenn es wirklich kritisch wird, man sollte damit verantwortungsvoll umgehen, dann gibt man so einen aus und hat dann nochmal die Chance, sich rauszureißen. Ansonsten gilt es halt wahrscheinlich, also bei mir ist es immer so, wie bei jedem Rollenspiel, wenn denn die Stunde der Wahrheit kommt und man ist wirklich in der Zwänge und Enge, dann gilt nur reden, 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 sich eine gute Geschichte einfallen lassen und hoffen, dass der Spielleiter das... Ich plapper mich gerne raus. Also okay. das macht mir am meisten Spaß.
Und sonst kannst du irgendwelche Zombies beschwören oder so als Grabräumer? Oder
du, alles. Also zum Beispiel als Rattenfänger kann ich berichten, gehört zur Karriere dazu, dass man einen Hund hat. Ja? Mhm. Wir haben ja nichts dabei gedacht irgendwie, und auf einmal beginnt also der Spielleiter ein Charakterblatt auszufüllen und ja, ich habe jetzt einen Hund namens Butler, mittelgroß, schwarz, und der hat uns auch schon geholfen bei einer Mission und so. Und du kannst, ich glaube, die Grenzen sind da kaum welche gesetzt. Du kannst auch ein Heer irgendwie haben. Die Frage ist halt, wie genau willst du das spielen, und für einen Spielleiter der Komplexitätsgrad steigt dann irgendwann einmal.
Aber eigentlich macht es ein Computer-Edit oder Assisted Pen and Paper, ne?
Ich gebe einen Rat, wenn man es schon benutzt, ja, sparsam, 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 weil unser Spielleiter, der hat die Angewohnheit, dass er sich das Regelwerk dann auch am Tablet anschaut und vielleicht noch so richtige Dinge. Nur mit digitalen Devices wird man narrisch, man wird immer beides brauchen. Und diesen Schirm in der Mitte finde ich schon sehr invasiv, aber sehr lustig, weil man dann halt wirklich auch, weil das in der Runde so gut funktioniert. Und weil natürlich dieser Schirm auch genutzt werden kann, dass wenn wir irgendwo einen Handlungsstrang haben, wo er eine Illustration hat, kann er das einblenden oder den Stadtplan oder so.
Okay.
Und das kann man natürlich alles auf Papier machen, aber das ist so in Farbe und in High Definition
nicht schlecht. Aber noch einmal, siehst du jetzt, wenn das so ein taktischer Kampf ist, siehst du dann auf dem Schirm dann irgendeine Animation?
Animation nicht.
Du siehst einfach nur ein besseres Schachbrett sozusagen.
Ein Schachbrett mit schön gezeichnetem Untergrund siehst du, und ja, das war's.
Bei der Schachnovelle.
Die Schachnovelle, ja.
Also insgesamt klingst du ganz, ganz angetan vom Warhammer.
Ja, also ich würde sagen, es ist vielleicht so vom Prinzip-Setting her nicht mein Lieblingsspiel, aber ich bin positiv überrascht, weil ich gedacht habe, dass mir so ein Fantasy-Rollenspiel eigentlich noch viel weniger Spaß macht, und so ist. Ich glaube, es ist dann auch wirklich Gruppensache. Ich fühle mich dann eh in jedem Setting wohl, aber ich finde das jetzt, fand ich auch ganz angenehm. Besonders am Anfang ist es immer so, dass solche Welten und Weltbeschreibungen halt immer so ein bisschen ungreifbar sind. Und wenn du aber schon ein paar Mal so mit der Sigma-Truppe oder mit jemandem anderen irgendwie mit der und der Sekte zu tun hast, dann glaubst du zumindest schon zu wissen, wie die ticken, und dann besser einzuschätzen. Und dann macht das schon auch wieder Spaß. Ja. So viel. Ein längerer Exkurs zum Pen-and-Paper-Rollenspiel.
Das kann nicht lang genug sein. Ich mag die Dinger.
Was ist das? Spielst du aktiv oder hast du gespielt?
Ich habe vor Äonen, muss ich schon was sagen, habe ich mal einen Praios geweihten Magier gespielt.
Okay, in welchem also, ist es? Auch in Warhammer? Oder?
Nee, da hat es ja kein Warhammer gegeben. Das war so um 90 rum, 90, 91. Also, ja,
DSA
war das damals. Ein Praios geweihter Magier, das ist eigentlich so schizophren, wie es überhaupt nur sein kann.
Aber das ist das Schöne, diese Freiheiten hat man dann mehr noch als im Computerspiel, also wenn man es argumentieren kann.
Vom damaligen Spielleiter bin ich bis heute legendär, weil das hat sich kein Zweiter getraut. Ja, es ist einfach ein Widerspruch in sich. Nur, ja, ich habe es halt dann damals doch irgendwie auf die Reihe gekriegt.
Wahnsinn, ja, man muss es argumentieren, und man darf es dann halt dann doch auch nicht.
Es hat was, und eben genau das, ohne im Monitor zu arbeiten und dann irgendwo zusammenzuhocken.
Brauchst du die richtigen Leute dazu, ne?
Ja.
Natürlich.
Ich meine, das über den Computer erleichtert halt die Suche der Mitspieler.
Ja,
nein. Das schon. Aber ein Spiel als solches ist halt einfach Pen and Paper. Und du hockst davor, kaust den Nägel und irgendwie denkst du so, scheiße, das muss jetzt gehen. Und dann liegst du mit dem Charakter trotzdem wieder auf der Fresse und kannst wieder bei Null anfangen.
Ja, das ist vielleicht schön, das ist weniger berechenbar, wenn man so einen Sprung oder sowas macht.
Ja, gerade die ersten Level passiert das schon relativ schnell, dass du mal wieder einen einstampfen musst, weil gut, das Vieh, was du gegenüberstehst, hat halt einen kritischen Versetz, wo du einfach nicht mehr aufstehst.
Aber wenn du dann stirbst, fangst du sozusagen wieder als Frischling an.
Und nein, du bist tot. Du schaffst einen neuen Charakter.
Ja, aber der ist dann unerfahren und
du musst hochleveln. Du fängst mit 0 Punkte an.
Das heißt, die Gruppe zahlt dich dann mit, die Heldentruppe hat dich dann da
als Küchenjunge. Es kommt darauf an, wie viel übrig bleiben.
Achso, vielleicht fangen alle noch an.
Ja, ja, okay. Selbstverständlich. Das kann natürlich auch gehen. Passieren. Ja. Ja. Ich kann mich erinnern, zum Beispiel beim letzten Mal, wir waren fast daran, das war dann schon ziemlich gefährlich, wenn man, glaube ich, weiß ich nicht, x Runden darauf verwendet, einfach einen Sargdeckel hochzuheben. Dann ist mir schon auf die absurdesten Ideen gekommen. Mhm. Ich habe dann schon einfach aus Verzweiflung Prinzip irgendwie, wie bei der wie bei so einem Marillenglasl irgendwie oben dagegen hauen, dass der Unterdruck sich löst und dann anheben. Aber das war dann schon wirklich weit hergeholt. Mal schauen, was als nächstes kommt. DSA haben wir auch noch irgendwann mal vorzuspielen, einfach weil es so ein Klassiker ist. Und eines von einem Autor, ich glaube, den du kennst, Horst, Charles Stross. Kennst du den?
Sagt mir jetzt nichts.
Sagt mir nichts, na gut, dann verwechsel ich das vielleicht. Der Laundry nennt sich das und das würde mich auch interessieren, weil das ist eine Mischung, das ist eigentlich eine Romanreihe, gibt es aber auch ein Pen-and-Paper-Spiel dazu, eine Mischung aus IT und Hexenmeistertum.
Klingt so scheiße.
Das klingt irgendwie ziemlich pervers.
Ja, natürlich.
Weil das geht irgendwie überhaupt nicht zusammen.
Ja, eben, und genau das ist in unserer Mesh-Kultur.
Das ist so wie, das total ist so wie für populär. Der Preis geweihte Magier.
Das ist geht so wie gar nicht. Abraham Lincoln versus Vampires. Alles geht heutzutage. Ja, das war's.
Ich habe ein dickes, fettes Buch noch zum Erzählen. Habt ihr noch irgendwas?
Irgendwas habe ich dann schon noch.
Wie lange halten die Batterien noch?
Ah, stimmt, wir sollten auch aufpassen. Wir sind bei einer Stunde, sollten uns dann. Ich werde dann meine Spiele besprechen.
Also du musst dich jetzt bei der Buchpräsentation auf eine Stunde begrenzen.
Verdammt, ich kann nur eine Stunde reden. Mal schauen, habe ich dann noch. Ja, okay. Ja, dann ein sehr, sehr dickes Buch. Und es, wenn ich jetzt die Shownotes finden würde, würde ich nachschauen können. Aber ich glaube, es heißt The Great Sea, also die Geschichte des...
Also es ist so interessant, dass ich gar nicht weiß, wie es heißt.
Der Titel war ein bisschen länger, und aber einfach bitte in den Shownotes nachschauen. Oder ich glaube, ich habe ihn auch am Anfang der Sendung richtig gesagt. Da habe ich nämlich von den Shownotes abgelesen. Tja, und worum geht's? Es ist einfach eine Geschichte des Mittelmeers. Es ist kein Roman, sondern eher ein, wie soll ich sagen, ein historisches Buch, so eine Art Zusammenfassung von einem Historiker, aber einer, der einen sehr großen Zeitbogen spannt. Also er konzentriert sich nicht auf ein Jahrhundert und auch nicht auf ein Jahrtausend, sondern er geht wirklich von den frühesten Funden im Mittelmeer aus. Also bei Malta hat man irgendwelche Tempel ausgegraben, die einige Jahrtausende vor Christus Geburt sind, und er das Schlusskapitel überfliegt dann so die Entwicklung in den 90er Jahren. Also es geht über einige Jahrtausende, und wenn man das mag, ein sehr großes Gebiet, also das ganze Mittelmeer, über den Zeitraum von einigen Jahrtausenden fundiert erzählt und so, und mit Quellenangaben und alles, und ein paar Fototafeln sind dabei.
Das ist ja als Geschichte gut unterhalten. Zu verstehen. Oder?
Ich kann es nicht sagen. Es ist jetzt nicht so, dass er wirklich jedes Detail oder jede Schlacht erwähnt. Also manche Dinge sind ihm extrem unwichtig. Sondern er...
Also
er
wollte sowas wie Robert Anton Wilson oder so.
Ich weiß nicht, was du damit meinst.
Illuminatus.
Nein, es ist also es ist nichts Fiktives jetzt. Also er ist ein Historiker, der das geschrieben hat. Er hat sozusagen sich vorgenommen, er schreibt die Geschichte des Mittelmeers über einen Zeitraum von einigen Jahrtausenden.
Ja, okay.
Und dann zitiert er gleich am Anfang, da sagt er, es gibt die und die und die großen Vorbilder, die er gehabt haben, und die haben die und die Bücher schon geschrieben über das Mittelmeer, und die einen haben sich mehr auf die, keine Ahnung, auf die Völker konzentriert, und die anderen mehr auf die, keine Ahnung, Seefahrer oder so, und er hat halt ein bisschen einen anderen Ansatz. Und was jetzt genau sein Ansatz war, habe ich beim ersten Mal lesen noch nicht so ganz nachvollziehen können, außer dass er sehr interessant erzählt, einfach ein guter Erzähler. Und er macht aus das eigentlich sehr trockene Fakten, zum Beispiel, welche Region gerade jetzt welche Kolonie gegründet hat und welche Getreide oder Handelsware wohin geschickt hat und dabei welcher Religion gehuldigt hat. und dabei mit welchem Nachbarvolk in Konflikt geraten ist. Das geht eigentlich so jahrhundertelang. Also die Phönizier und dann römisch-phönizier-tunischer Krieg und so weiter. Und ja, liest sich trotzdem spannend, aber vielleicht werde ich auch einfach, je älter ich werde, immer schrulliger und finde mehr Gefallen an solchen Themen. Ja, ich kann es nicht genau sagen, was es ist.
Das ist nicht gar nicht so außergewöhnlich.
Ja, aber es war für mich nicht fad, obwohl ich jetzt nicht sagen könnte, was jetzt so das super Faszinierende ist, aber ich glaube, dass er wirklich einen epischen Horizont hat. Also er hält sich jetzt nicht mit einem Jahrhundert oder mit einem kleinen Küstenstädtchen aus, sondern
er hat
einen großen Bogen und dann sind da die von dorthin gefahren und diese Stadt ist dann wieder untergegangen. Und was mir sehr imponiert, er hat immer, also das ist ein im Taschenbuchformat und auf einer Doppelseite siehst du dann so eine Karte des Mittelmeers und die ist immer die gleiche Karte, weil jetzt so, wie soll ich sagen, die Küstenlinien haben sich nicht so geändert, aber es sind auf derselben Karte immer sozusagen ein paar Seiten weiter, wenn wieder ein Jahrhundert vorbei ist oder ein Jahrzehnt am Schluss, sind andere Städte wichtig und eingezeichnet und andere Städte, die vorher wichtig waren und eingezeichnet waren, sind dann nicht mehr eingezeichnet, weil die jetzt in seiner Erzählung keine Rolle spielen.
Oder einfach nicht mehr existieren.
Was auch passieren kann, ja. Ja, und wie soll ich sagen, ich bin jetzt kein Geschichtsfreak und so, und habe auch in der Schule
nie so schon relativ interessiert,
super aufgepasst, aber ich bin interessiert, wenn es gut geschrieben ist. Und ja, das war gut geschrieben. Ich kann das seltsamerweise sehr empfehlen, obwohl ich nicht genau sagen kann, was so faszinierend war. Und es sind mehrere Fototafeln im Buch und die sind größtenteils fad, weil meistens sind da irgendwelche Steine oder Vasen drauf, von irgendwelchen vorchristlichen oder frühzeitlichen Scherben, die es halt gefunden haben und so Vasenmalereien oder irgendwelche Statuen oder Tempel, die es noch halbwegs unzerstört ausgenommen haben. Das schaut dann halt nicht so toll aus und nachher sind dann so ab der Renaissance und so halt Gemälde von Seeschlachten und so drinnen. Also das gibt es jetzt nicht so her und am Schluss sind dann ein paar Fotos. Aber was schön ist, es ist sehr lebendig. Du kriegst ein Gefühl dafür, dass das sozusagen damals nicht die ganze bekannte Welt war, weil es hat ja woanders auch Menschen gegeben, aber dass es sozusagen das Mittelmeer immer ein Raum war, wo die Leute gewusst haben, es gibt andere Menschen am anderen Ufer. Also sie waren in Kontakt mit anderen Kulturen und haben mit denen auch interagiert. Und das, also teils blutig, aber größtenteils eben auch sehr friedlich. Und das beschreibt er schön. Und wo er dann so ein bisschen, wie soll ich sagen, wehmütig ist, was man dann ein bisschen heraushört, schreibt er, dass das Mittelmeer eigentlich über Jahrtausende ein Raum war, wo es zwar verschiedene Religionen und verschiedenste Völker gegeben hat, aber wo zu sagen es doch sozusagen Standard war, dass zumindest die tüchtigen Hafenstädte, also die wirklich Handel betrieben haben und nicht so total auf xenophob daherkommen sind, dass die akzeptiert haben, okay, wenn wir Handel treiben wollen, müssen wir sozusagen akzeptieren, dass da total andere Leute gibt, also Muslime, Christen, verschiedene jüdische Sekten und so weiter, und die Modi gefunden haben, wie die friedlich miteinander leben. Also das war sozusagen ganz...
Das funktioniert.
Das ist sein Punkt, ja. Dass das über Jahrtausende durchaus funktioniert hat. Es hat schon immer wieder Pogrome gegeben und Kriege und so. Aber trotzdem, dass auch sehr katholische Städte sozusagen damit leben konnten, dass da jetzt anglikanische Seefahrer oder papistische oder muslimische oder jüdische ihr Ghetto oder ihre Kontore gehabt haben. Und auch in Istanbul, dass da die Genuesen eigene Viertel praktisch gehabt haben, wo ihre eigene Gerichtsbarkeit gegolten hat und so. Und das war natürlich immer so zweischneidig. Also man hat den Händlern dann sozusagen ihren eigenen Hafenviertel oder so gelassen, wo sie ihre Kirchen bauen durften und auch intern ihre Gerichtsbarkeit sogar. Aber andererseits hat man dann entweder sie direkt besteuert oder die Händler, die mit denen Handel getrieben haben, besteuert. Also das war immer auch so eine Einnahmenquelle und natürlich wurden die dann auch immer wieder erpresst und gegeneinander ausgespielt. Also jede Hafenstadt oder jeder Hafenstadtfürst, der auf sich gehalten hat, hat konkurrierende Seemächte halt gegeneinander versucht auszuspielen, speziell wenn die gerade miteinander im Krieg waren und sie dann natürlich auch immer wieder schützen müssen vor dem Mob, der halt ab und zu alle Ungläubigen gelüncht hat. Also das schreibt halt, dass das keineswegs das Monopol einer Religionsrichtung oder eines Volkes war, also einmal alle Ungläubigen.
Ich finde das ziemlich ungerecht, warum immer die Ungläubigen gelüncht werden.
Ja, oder Ausländer oder überhaupt.
Also, ich fühle mir dafür, dass die Ungläubigen mal die Gläubigen lünchen.
Da liest das Buch, also die lünchen sich alle also gegenseitig. Da wird keiner
Ausländer. Jeder gegen jeden.
Immer, also im Laufe der Jahrhunderte. Aber was er, glaube ich, versucht herauszuarbeiten, ist, dass jetzt nicht da 4000 Jahre Krieg war im Mittelmeer, sondern eigentlich Kriege es schon immer wieder gegeben hat, auch das Seeräuber im Wesen.
Aber das Durchgehenden einfach nicht.
Ja, es war nicht durchgehend Krieg. Es hat Zeiten gegeben, so eine Art Völkerwanderung, wo dann der Handel insgesamt runtergegangen ist. Das weiß man auch von Aufzeichnungen und Funden von Schiffswracks. Aber es hat eben auch wieder Blütezeiten gegeben. Und obwohl immer irgendwer mit irgendwem verfeindet war, also außer im Römischen Reich, wo wirklich sozusagen die Pax Romana gegolten hat, hat es eigentlich trotz aller Feindschaft und Seeräuberei und Krieg trotzdem funktionierende Handelswege und Handelsbeziehungen gegeben und vor allem eine funktionierende, wie soll ich sagen, Kultur des Kosmo, oder zumindest, dass man akzeptiert, dass man mit andersartigen Leuten lebt im Mittelmeer. Und er betrauert das halt und sagt dann, das ist eigentlich erst in jüngster Zeit dann nach dem Ersten Weltkrieg verloren gegangen durch den Nationalismus. Da schreibt er vom Krieg zwischen Griechenland und Türkei, also wo ganze Völker praktisch, ganze Küstengebiete entvölkert wurden. Und wie dann immer mehr Städte, also er schreibt die letzte Alexandria in Ägypten, die einen sehr europäischen Charakter gehabt haben, also wo es sozusagen eine europäische Stadt gegeben hat und die Leute sich sehr kosmopolitisch gefühlt haben oder sehr europäisch, obwohl sie woanders waren. Also, das schreibt er, ist dann verloren gegangen durch Nationalisierungen halt, durch Nationalismus. Und er sagt, eins der wenigen Städte oder Flecken, wo man jetzt das noch sehen kann, sozusagen eine Mittelmeer-Multikulti-Kultur, wäre Gibraltar, was aus politischen Gründen halt zu Großbritannien gehört, aber wo die meisten Leute keine gebürtigen Briten sind, sondern halt von überall her aus dem Empire oder aus.
Da haben die meisten Leute mal Glück gehabt.
Sie haben einen britischen Pass, aber sie sind jetzt nicht gebürtige Welser.
Also Gibraltar, das ist eigentlich wirklich nur ein Scheißfelsen in der.
Das ist ein kleiner Felsen, der wird auch schön beschrieben.
Es ist nicht einmal irgendwas.
War strategisch wichtig. Was er auch schön schreibt, ist, welche Insel oder welcher natürliche Hafen, zum Beispiel Malta, halt strategisch ganz wichtig war und dann ausgebaut wird und dann aber wieder an Bedeutung verliert, also eigentlich die ganzen Mittelmeerfestungen, weil auch die Geopolitik oder die nach der Entdeckung Amerikas die geopolitisch wichtigen Zentren und Machtzentren sich verschieben und dann halt das plötzlich nicht mehr wichtig ist, da unbedingt sehr teure Stützpunkte zu unterhalten. Und was er auch schreibt, ist immer die Bedeutung von Inseln, also dass wenn jetzt ein Kolonistenvolk oder ein Seefahrervolk kommt und wo ein Handelsstützpunkt macht, dass da halt eine kleine Insel vor einem Festland, wo es irgendwas zum Handeln gibt, sehr ideal ist, weil du die halt leichter befestigen kannst und leichter verteidigen kannst. Andererseits ist es auch immer schlecht, weil dann hast du zwar eine gut ausgebaute Insel mit super Festung und super Hafen, aber da ist halt sehr wenig Wasser und Holz und Nahrungsmittel und du kannst
auch so musst dann Strategotipps.
Ja, hast am Ende dann, musst dann wieder da hinliefern, damit die überleben. Und ja, als Civilization-Spieler.
Bist du da sehr viel für solche
genau,
Informationen.
Genau, ja, also, ja, stimmt, ja, hätte man
anders. Ja, das kenne ich.
Ja, also mir hat das extrem gut gefallen, wenn man halt wirklich so, eigentlich wenn man Civilization-Spieler ist, glaube ich.
Ja.
Das ist das richtig. Die große Strategie, also, epische Breite.
Mir ist das Interesse von mehreren Leuten, die Civilization spielen, in solchen strategischen Informationen und Fakten. Also das kann ich mir vorstellen, dass das spannend ist, weil man ja auch im Nachhinein dann oft erst den
Blick dafür hat. Ich hätte diesen Krieg gewinnen können. Und ich glaube auch, dass man durch Civilization spielen auch einen ganz anderen Zugang kriegt zur Geschichte. Und ein ganz anderes Interesse überhaupt geweckt wird.
Also bitte, jetzt mach mal halblang. Civilization als Historiker, also mit großen Einschränkungen.
Genau, mit diesem Civilization-Einwand habe ich dann nachher noch eine Geschichte zu einem Spiel zu erzählen. Aber das werde ich dann nachher.
Das heißt ja, dass das damals alles totale Trotteln waren. Und sorry, das war es einfach.
Nein, das sage ich nicht. Ich sage, dass du als, wie soll ich sagen, wenn du da in der Mittelschule trakiert wurdest mit Faden-Geschichtsunterricht, wobei ich habe eher einen guten Professor gehabt, und dann denkst du, jetzt muss ich das lernen und Faden. Ne? Und wenn du dann Civilization spielst, kriegst du einen anderen Zugang.
In dem Punkt gebe ich dir ja recht, ich habe früher Geschichte gehasst. Inzwischen, ja, Geschichte ist für mich einfach elementar geworden, genauso wie Politik. Da hättest du mir früher einfach damit jagen können. Es ist aber okay. Es liegt wahrscheinlich wirklich so, wie es du sagst, einfach daran, dass kein Zwang mehr dahinter ist, sondern ein Eigeninteresse.
Ja. Aber ich glaube, um dieses Eigeninteresse zu wecken, kann ich nur jedem empfehlen. Also
ja,
also ich habe mit aber Civilization Saga ist einfach nur auf ganz primitive Regeln runtergebrochen. Und
das ist klar, aber du kriegst dafür, was das schön macht und was ich vor Civilization Spielen nicht gehabt habe, war diese epische Breite, wirklich ein Imperium aufbauen und
über Jahrhunderte zu halten. Glaube ich, Civilization ist ja auch ein Element, dass du zumindest auch Texte und Informationen zu gewissen
Epochen hat er die eigene Civilopedia drinnen, ne? Die war für mich damals sehr interessant war und der DOS, glaube ich, noch gespielt.
Und dazu diesem Thema, also wenn man dann das abschließen. Mein eines Spiel, das ich da behandeln möchte, das Valiant Hearts, das spielt im Ersten Weltkrieg. Und da wird das nämlich auch sehr interessant, weil ich mit mir selber da auch uneinig bin, wie das mit dem Lernen und dem Zugang zu geschichtlichen Stoffen oder zu generell Vermittlung von Stoffen und Spielen, wie das zusammengeht oder zusammengehen kann. Zur Erklärung, ich habe mir ja vor vier Tagen habe ich mir ein Spiel gekauft, Ubisoft Ausverkauf war irgendwie, um 3,75 €.
Auf Steam, oder?
Auf Steam,
ja.
Valiant Hearts.
Okay.
Also ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, heißt Tapfere Herzen und spielt im Ersten Weltkrieg und ich habe die Screenshots gesehen von diesem Spiel und habe gewusst, okay, ich möchte, dass mir dieses Spiel gefällt.
Das war mir der
grafische Stil so gefällt.
Ich möchte, dass mir dieses Spiel gefällt.
Weil der grafische Stil ist im Stil eines Comics gehalten, nämlich vom franco-belgischen Comic. Es schaut ein bisschen aus wie Timon Struppi.
Also du hast es eigentlich wegen der Comic-Grafik oder Zwischengrafik gekauft?
Im Kontext des Ersten Weltkrieges ist der franco-belgische Comic so als grafischer Stil gar nicht schlecht. Er führt mich da. Also von Geschmackssache hin und her. Und ich habe mir das gekauft, ich habe es angestartet und ich habe dann im Endeffekt 2 Tage lang nichts anderes gemacht, als dieses Spiel fertig zu spielen, weil ich nicht
mehr aufhören konnte. Aber was ist das jetzt? Ist das ein Text-Adventure oder ein Strategiespiel?
Also Valiant Hearts ist etwa. Das ist im Grunde des Gameplays ein Puzzler. Mhm. Etwas zwischen Adventure und Puzzler. Okay. Du kannst es dir von... du spielst verschiedene Charaktere in verschiedenen Abschnitten und in manchen Leveln bist du nicht nur ein Charakter, sondern kannst kombinieren zwischen 2 Charakteren und du arbeitest dich durch so Schalterrätsel durch oder... einfache Inventarkombinationsgeschichten. Ja. Es ist von der Rätselstruktur ein bisschen ähnlich wie Goblins oder was wir jüngstens noch mehr gespielt haben, The Cave. Mhm. Also eigentlich schon Adventure.
So ein schöner Rätsler.
Aber ein schöner Rätsler.
Ja.
So ist es. Und zuerst einmal habe ich mich bei dem Spiel furchtbar geärgert über Ubisoft. Bei Assassin's Creed hatte ich schon Kontakt mit Ubisoft. Ubisoft in Kombination mit Steam ganz, ganz schlecht, weil Ubisoft möchte eine eigene Plattform irgendwie erfolgreich gestalten, die Usoft oder Uplay.
Du brauchst 2 Passwörter und 2 Accounts.
Ich brauche einen eigenen Account, die wollen das selber synchronisieren.
Obwohl du dich gerade über Steam eingemeldet
natürlich, wenn ich bei Steam das so starte, funktioniert es nicht. Ich muss rausgehen, Manager das Spiel wieder töten, dann kommt das Uplay, Startups, frag mich nicht.
Okay.
Also Ubisoft, muss ich sagen, ist für mich kein... Nein,
Ubisoft kauft man grundsätzlich seit vielen Jahren nicht mehr.
Ja, aber die Spiele, ich kann darauf keine Rücksicht nehmen.
Aber du hast jetzt, das Spiel läuft jetzt unter Windows,
ist oder? So. Nicht das sehe ich anders.
Ja, natürlich, das kann man auch machen. So, aber
das Spiel läuft unter Windows jetzt. Du redest von einem Windows-Spiel, oder?
Es läuft unter den Plattformen Windows, Android und ich würde mich schwer täuschen, ich weiß es nicht, aber ich schätze mal, dass es unter iOS auch.
Also man kann es am Tablet sozusagen unter Android spielen.
Richtig. Mhm. Was ich mich allerdings fragen würde, ob das wirklich so angenehm ist, weil dann doch ein bisschen Timing und ein bisschen Jump-and-Run-Geschicklichkeit reinsteckt. Ja? Und zum Setting, es spielt zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Du spielst im Grunde, ist der Ausgangspunkt, eine Familie bestehend aus einem Großvater, am Land in Frankreich lebend
Und die nächste Generation, er hat eine Tochter, mhm. die ist zusammen mit einem Deutschen, dem Karl, mhm. und die gemeinsam haben ein Kind. Mhm. Jetzt bricht der Erste Weltkrieg ja. aus und der Großvater wird in die französische Armee eingezogen mhm. und der Schwiegersohn wird mhm. in die deutsche Armee mhm. eingezogen. Und jetzt beginnt sich jetzt so ein Drama um die verschiedenen Schicksale, die man am Anfang kennengelernt, mhm. zu umdrehen. Es kommt dann noch ein Amerikaner, kommt auch noch zum, mhm. zum Zug. Und es ist alles in diesem Tim und Struppi, sage ich ja, jetzt ja. mal, esken Stil gehalten. Und was ich finde, das Besondere ist dieser sehr angenehme Ton der Erzählung, weil alles durchaus die Ernsthaftigkeit, also nicht alles, aber dass in einem Spielkontext die Tristesse, Melancholie und die mhm. schreckliche Grausamkeit des Krieges durchaus auch vermittelt wird.
Ach. Also du merkst, Emotionen auch übertragen.
Du merkst schon, dass ich mir jetzt schon beim Beschreiben ein bisschen schwer tun, weil da auch zwei Seelen in mir kämpfen. Bei so ernsten Themen, die in einem mhm. Spiel verarbeitet werden. Dann ist immer so bei mir so der innere Kampf zwischen, gut, das sind aber trotzdem putzige Grafik eigentlich, mhm. wirklich hübsche Grafik. Und da wird so ein ernstes Thema angefasst. Ja. Es liegt jetzt schon einige Zeit zurück ja. und das schreckt jetzt Computerspiele generell nicht an. Aber wenn es jetzt, das Spiel nimmt für sich heraus, ein bisschen einen vermittelten Charakter zu haben. Das mhm. heißt, im Laufe dieser Reise verfolgt man diese drei Charaktere und man kommt dann halt in verschiedene Stationen, verschiedene Städte. Und bei diesen verschiedenen Städten wird immer geliefert Datum und was zu dieser Zeit da war. Und mhm. pro Level bekommst du präsentiert nicht viel, aber so 5 bis 6 geschichtliche Fakten. Und du wirst noch zusätzlich motiviert, das Level zu erforschen, indem du Gegenstände aufsammelst. Und da kriegst du halt auch immer diesen Gegenstand angezeigt und diesem angezeigten Gegenstand auch eine Beschreibung. Das kann zum Beispiel sein eine Tabakdose. Und dann schreiben sie halt nicht nur Tabakdose hin, sondern du siehst die Tabakdose. Da sagen sie zum Beispiel, das ist eine Tabakdose gemacht aus Splittern von Bomben. Damals war das irgendwie beliebt bei den Soldaten. Und so versuchen sie dir das irgendwie zu erklären. Oder diese und diese Schlacht. Oder zum Beispiel, du spielst zwar einen Amerikaner, aber das wird auch erklärt insofern, weil sie dir zum Beispiel erzählen, Amerika ist im Ersten Weltkrieg relativ spät eingestiegen, aber es gab davor schon eine Gruppe von 200, weiß ich nicht, und ein paar zerquetschte Amerikaner, die davor schon eingetreten sind. Und es ist gespickt mit solchen Fakten, die jetzt in die Story schon auch eingewoben sind, weil sie dann in diesen Zwischensequenzen auch vorkommen, aber eben auch sehr viel über Flavortexte und gefundene Gegenstände gefunden wird. Und ich bin da gesessen und erzähle dann am Abend gleich, so wie ich gespielt habe, im Kreis so, ja, und das ist so lehrreich und so toll vermittelt und so. Und dann zeige ich ihnen 5 Minuten davon und das war gerade eine Action-Sequenz. Ja, und man sieht, wie gerade ein Baron von Dorf mit einem Zeppelin wahnsinnig irgendwo herumkreist. Ja. Und dann war natürlich mein Statement, wo ich so hoch gelobt habe, ein bisschen dahin, weil es wird im Rahmen dieser schon eine Hollywood-eske Story erzählt. Ja. Aber es kommt, finde ich, an den richtigen Stellen, dort, wo die Unterhaltung dann halt schon wieder so irgendwie auserzählt ist, immer wieder zurück auf den nachdenklichen Zweig. Von der Spielmechanik ist es interessant, du spielst halt immer so die verschiedenen Charaktere und du hast einen Zusatz Hilfe, nämlich einen Hund, der wechselt immer so zwischen den Charakteren, wie sich halt die Story verläuft und der ist so irgendwie spielmechanisch dein erweiterter Arm. Den kannst du durch Hindernisse durchschicken oder kannst zum Beispiel Leute rausziehen lassen, wenn du mit einer Gasmaske ausstattest, kannst du ihnen überhaupt nochmal spezielle irgendwie Missionen schicken und so. Und alles in allem muss ich sagen, also ich habe das gespielt auch mit Freunden, die einen Blick fürs Historische haben, ja. Und die haben natürlich dann währenddessen gesagt, ach, das ist nicht ganz korrekt und ach, dieser Panzer zu dieser Zeit von den Deutschen, das ist so. Und ich habe mir dann immer wieder gedacht, gut, wenn man das, also mir waren die Flavortexte auch teilweise zu trivial. Da hätte ich mir schon fast gewünscht irgendwie, dass das noch mehr in die Tiefe geht oder so. Und andererseits habe ich mir gedacht, es muss ja auch die Grenze machen. Es ist ein Spiel.
Es ist einfach, nicht Wikipedia.
Genau, richtig. Es ist nicht Wikipedia, aber zumindest haben sie dir vermittelt,
Oder haben sie zumindest einen Kontext gegeben, der Anknüpfungspunkte an die Geschichte
hat? Aber hast du dann manchmal so das Gefühl, oh, aha, da weiß ich eigentlich viel zu wenig, jetzt tue ich auf Wikipedia das nachlesen. Was war diese Schlacht oder was war dieses Ereignis?
Es gibt auch direkt aus dem Spiel heraus die Möglichkeit, dann Informationsseiten aufzurufen. Mhm. Leider nicht die Wikipedia, sondern eine Seite, die mir vorher nicht bekannt war. Und ja, also beispielsweise, was ich erzählen kann, das sind wahrscheinlich Trivialwissen oder so, aber ich fand das dann interessant, zum Beispiel irgendwie so. Die Helme der amerikanischen und kanadischen Truppen waren eingeformt, die hatten so eine Auswölbung, die sind so flach gegangen. Die Deutschen den Spitznamen Salatschüssel für die Helme der Amerikaner gehabt. Solche Sachen. Oder was sie auch gut können, ist halt, weil du die Stationen hast, zu gewissen Settings zu erzählen, zum Beispiel hier war eine Kathedrale, sie wurde zerstört, und dann spielst du dieses Setting dann auch. Also ich fand diese Verzahnung sehr gelungen und es hat mich wirklich, ich muss sagen, seit langem wieder mal ein Spiel, das mich so wirklich, wirklich begeistert hat. Und von den Rätseln her könnte es ein Profi geben, zu einfach sein, weil mir war es gerade recht, irgendwie von der Rätselstärke her. Nein, toll.
Aber die haben sie gekauft, oder du hast es gekauft eigentlich wegen der Grafik oder wegen dem Grafikstil?
Wegen dem Grafikstil und wegen einem Trailer, den ich gesehen habe, wo ich mir gedacht habe, gut, das wird jetzt nicht so dieser Ego-Shooter, ich bin der Held-Geschichte, sondern du merkst halt wirklich so diese, also kann ohne ganz zu viel zu spoilen, aber natürlich der deutsche Part, der trifft dann später noch einmal auf den französischen Gegenpart und ist man, also das Gefühl, dass es vermittelt ist, sind durcheinander gewürfelte durch einen riesigen, bis dato nicht dagewesen, grausamen Krieg durcheinander gewürfelte Schicksale. Aber ich denke mir, wenn man sich mit der Thematik bis jetzt nicht so auseinandergesetzt hat, ist das vielleicht ein guter Einstieg, um zumindest einmal, vielleicht kriegt man Neugier, ist ja nicht so, vielleicht spielt man es einfach so durch und liest sich die Texte nicht durch, aber ich würde sagen, ist ein Grund und eine Grundstimmung da, dann kann man da schon was rausnehmen. Jetzt,
100 Jahre nach dem Ersten Weltkrieg.
Es hat mich auch ein bisschen erinnert, muss ich zugeben, und das ist wieder ein Geständnis an die jungen Abenteuer des Indiana Jones, kannst du euch an diese Serie noch erinnern? Fand ich nicht gut, die Serie, aber ich fand die ersten Weltkriegsfolgen, also dort, wo dieses thematisiert wurde, das fand ich immer relativ spannend.
Ja.
Und dieses Gefühl hat es mir halt auch wieder
vermittelt. Klaus, du wolltest das sagen?
Na, es ist ja immer der brutalste Krieg und so weiter bis dato, ja, eigentlich egal, welchen das nimmst. Das trifft eigentlich auf jeden zu.
Ja.
Ich meine, ja gut, der Erste Weltkrieg war der erste industrielle Krieg, aber das ist auch erst im Laufe der 4 Jahre geworden.
Ja, aber das war glaube ich Anfang nicht. Schon, wir hatten jetzt vor kurzem das 100-jährige Jubiläum vom Ersten Weltkrieg letztes Jahr und so. Und ich habe jetzt einen Podcast gehört, na, das Jubiläum hat nichts per se mit Feiern. Ja, nennen wir es Gedenkjahr, wurscht.
Ja, nee, aber
egal, deswegen ist es ja genau richtig. Nein, die Thematik ist mir jetzt vermehrt untergekommen und ich glaube, im Ersten Weltkrieg, also was mich daran so frappiert, was immer so ein, jeder Krieg hat irgendwie sein Unwohlsein gefühlt, ist diese Kriegseuphorie, die so beschrieben wurde, dieser Aufbruch in den Krieg mit einer totalen noch nicht Abschätzung, wie sich dieser Krieg entwickeln wird.
Entschuldigung, und mit Sachen, was haben wir jetzt?
Mit diesen Grabenkämpfen und diesen Dingen. Manchmal braucht man auch den gewissen Stand, um Sachen abzuschätzen. Und siehst du genau, ich glaube, der Erste Weltkrieg ist im perfekten Abstand, vielleicht der Zweite natürlich auch jetzt, weil wir das so uns jetzt auch damit beschäftigen. Aber zum Beispiel Kriege aus der Antike sind nicht so greifbar. Kriege der Jetztzeit haben wir noch nicht den nötigen Abstand und keine Ahnung. Der Erste Weltkrieg
war für uns gut dokumentiert, weil es genug Fotos
und wir sind auch noch im Kontext. Also Erster Weltkrieg, Elterngeneration, kann sie noch aus Großelterngeneration, Großeltern eher. Ja. Aber generell, da ist man auch noch drinnen, ja, Großeltern. Ja.
Nach 100 Jahren, da weiß keiner mehr was. Nee, aber grundsätzlich, der Erste Weltkrieg, ja, blöde Geschichte. Das muss man schon mal sagen. Nur, wo stehen wir heute? Die Leute haben genauso eine Kriegseuphorie wie damals. Nur damals heißt, nur jetzt heißt es halt Ukraine.
Ja.
Schau dir mal die Medienmeldungen an. Also, sorry,
es ist schwer.
Ich sehe einfach Parallelen dazu.
Natürlich, also die Parallelen sind auch sicher vorhanden, aber ich kann nicht den Finger drauf halten. Ich kann, wie gesagt, nur sagen, dieses Spiel hat irgendwie was...
Ich meine, ich würde mich gern täuschen, also keine Frage. Aber schauen wir uns das mal in ein, zwei Jahren an. Ich glaube, das geht furchtbar an die Wand.
Ja, also realistische Einschätzung, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ja. Ich weiß nur, dass der Erste Weltkrieg da mich jetzt als Thematik wieder mal berührt hat und ich mich jetzt, glaube ich, auch wieder so geschichtlich ein bisschen
aber mehr... Aber weil wir gerade beim Thema Spiel noch sind, um es nicht ganz nur negativ enden zu lassen, hast du irgendwas zum Thema Vormärz? Kennst du da irgendwas?
Na, was ist Vormärz? Sagt man gar nichts.
Ja, Vormärz
vor der Revolution. War Vormärz, meinst du jetzt?
Zwischen Ende Napoleon bis 1848 Märzrevolution.
Ich bin kein Experte darin, nein. Klär mich auf.
Na, das ist eben was, das beschäftigt mich seit längerer Zeit. Also nicht was passiert ist, sondern eigentlich warum es passiert ist.
Ach, und das wiederum finde ich nicht so spannend.
Das finde ich genau das Spannende.
Ja, weil weißt du warum? Da kommt
das, immer das, was passiert ist, okay, das kann ich in jedem Geschichtsbuch nachlesen.
Aber das nur läuft dann oft.
Was in den Leuten vergangen ist, warum das eigentlich
ist. Das ist ja das Einzige, was nicht rekonstruierbar ist. Da heißt es immer wieder, ja, Russland hat das gemacht, das ist der Herr Russland gegen die, oder Herr Deutschland und Herr Europa. Das ist das, was man unwiederbringlich, unwiederbringlich, das war immer Österreich, was man unwiederbringlich nicht rekonstruieren kann. Deswegen finde ich mit diesen Warums bin ich nicht so sehr zu knacken. Aber ja, ich kann es verstehen. Es ist
unterschiedliche Zugänge. Es Bibliografien oder historische Bücher aus der
es
Zeit.
Es gibt ja genug
Buchaufzeichnungen und so.
Ich meine, ich weiß, was davor war. Ich weiß, dass irgendwann gescheppert hat. Aber wie es dazu gekommen ist, was in der Zwischenzeit ist, das ist insgesamt relativ schlecht dokumentiert. Das ist genau das, was mich interessiert. Warum sind die Leute überhaupt einfach... Erstens, warum ist ihnen überhaupt so schlecht gegangen? Und zweitens, warum sind sie dann so derart auf die Barrikaden gegangen? Also was bringt wirklich Erfolg dazu, aufzustehen und eine Revolution auszurufen?
Gibt es ja eigene Studien dazu.
Ja, nur wie gesagt, also das ist oft relativ dünn. Und das ist genau das Kapitel, was mich seit einiger Zeit doch immer wieder mal beschäftigt. Aber ich habe bisher noch nicht wirklich die Literatur dazu gefunden.
Ja, also ich muss sagen, ich bin in letzter Zeit auch immer wieder mehr geschichtlicher interessiert als früher.
Wir werden alle älter.
Ja, es wird anscheinend wirklich. Man beschäftigt sich dann mehr mit Geschichte, interessant. Ja. Es wird auch greifbarer. Ein
alte Männer-Hobby.
Seniorenclub. Es liegt vielleicht einfach daran, wie es einfach
heute diskutieren
über die Laufe der Jahre zurückblicken kannst und verstehst, wie du beschissen worden bist. Weil anders kannst du es einfach
nicht mehr Lebenserfahrung, ja.
Ja, nicht nur Lebenserfahrung, sondern du siehst einfach Sachen, die es vielleicht in dem Alter, wo es passiert ist, noch nicht gesehen hast, nur rückblicken, siehst, wie sie dich einfach beschissen haben.
Das ist der Abstand. Und ich glaube auch bei so großen geschichtlichen Stoffen ist bei mir immer so, dass ich muss relativ viel darüber zu erfahren, bis es einen Status hat, der nicht so abstrakt ist einfach für mich. Und dann wird es für mich halt nochmal spannender. Ja. Das war's
aber
schon.
Insgesamt, was ich so raushöre, warst du recht angetan von dem Spiel.
Ich bin irgendwie wirklich, ich bin sogar sehr angetan. Also ich werde es, glaube ich, ziemlich schon nochmal durchspielen, jetzt gleich bald mal.
Soll dazu sagen, ich bin sehr dagegen, dass wir Produkte empfehlen, für die wir keine Schmiergelder oder Sponsorengelder bekommen haben. Also, aber du würdest das empfehlen.
Schmiergeld klingt so verdammt negativ.
Muss ich Ubisoft anschreiben? Ich glaube, das war die Französische.
Ja. Ich finde euch schlecht, aber dieses Spiel ist gut. Wir haben für euch Werbung gemacht und ja, mit dem
Rezensionsexemplar.
Warum kann man das einfach als monetäre Vergünstigungen umschreiben?
Monetär, wenn wir selbst die bekommen können. Wir können es umschreiben.
Nein, aber Schmiergeld, das klingt so verdammt negativ.
Ich hatte vor, es nicht zu versteuern.
Ja, aber das hat doch was. Das hat so
Wer in dem Land hat schon vor, was zu versteuern? Das ist ja fast wie Griechenland.
Das ist zu aktuell.
Ja, okay, gut. Ich ziehe das zurück.
Nein.
Ja, das war's eigentlich. Ich habe das Oldschool-Spiel werde ich das nächste Mal besprechen. In Other World ist nicht so spannend. Lassen wir es, wie es ist, oder hat jemand noch?
Schöner Podcast.
Na dann.
Dann bis zum nächsten Mal wieder in der Zypresse, schätze ich. Wenn Sie uns besuchen wollen, du wirst ja nicht da sein, oder? Ja, also wir brauchen einen Ersatzmann oder Frau für den Gregor, dass wir zu dritt sind. Bitte 19.30 Uhr, nächsten Montag, Zypresse, Westbahnstraße 35a. Ah, und dein Filmfestival müssen wir ankündigen? 18. März, gell?
28. März.
Entschuldigung, 28. März.
Okay. 28. Sehr gut.
28. Filmabend. März, Filmabend in der Zypresse.
Sehr gut. Na dann, bis
dann. Bitte melden. Okay.